Applaus aus dem Airport Hilton in München. Wir freuen uns sehr auf diesen Nationalmannschaftsdoppelpass. Denn das war echt eine Vorlage gestern der deutschen Mannschaft, dieses 2:0 gegen Frankreich in Lyon. Da hat so vieles zusammengepasst. Endlich ist sie da, die Aufbruchsstimmung. Und Julian Nagelsmann hat überraschende und auch riskante Kaderentscheidungen und Aufstellungsentscheidungen gewählt. Und es ist alles richtig gut zusammengekommen. Auch die Rückkehr von Toni Kroos, ein voller Erfolg. Also ist die Euphorie jetzt da? Bei uns im Land rund um die Nationalmannschaft vor der Heim-EM, also rechtzeitig noch das Publikum angezündet. Darüber sprechen wir. Natürlich gab es auch ein paar Störgeräusche, vor allem durch den Ausrüsterwechsel, den angekündigten Ausrüsterwechsel nach über 70 Jahren von Adidas zu Nike. Das ist zwar erst 2027 und wir fragen uns aber, musste das jetzt sein? Musste man das so verkünden? Und wir sprechen darüber unter anderem auch mit dem Geschäftsführer Sport des DFB, mit Andreas Rettig, der uns aus Lyon zugeschaltet sein wird. Natürlich auch über das Spiel und über die ungeklärten Vertragssituationen. Sowohl Nagelsmann als auch Völler sind ja noch offen. Und jetzt freue ich mich auf einen, der im Fußball wirklich alles gewonnen hat. Hier ist der Europameister, Weltmeister Andi Möller. Schönen guten Morgen. Dass du den Weg gefunden hast zu uns nach München. Ganz kurz, Spiel hat dir gefallen gestern, schätze ich mal.
Hat mir sehr gut gefallen. War ein sehr starker Auftritt. Ja, war ein tolles Spiel insgesamt und hat auch richtig viel Spaß gemacht.
Obwohl du zu Jahresbeginn zu Julian Nagelsmann oder über Julian Nagelsmann Folgendes gesagt hast, ich sag's mal ganz offen, ich glaube, der Job kommt viel zu früh für ihn. Musst du dich da revidieren jetzt?
Ja, für mich... Ja, schon auch, aber für mich war es schon auch gewöhnungsbedürftig, ist ein junger Trainer. Ich habe mir halt so gedacht, naja, Bayern München, da ist es gescheitert und jetzt gleich den Job als Nationaltrainer. Dass er natürlich eine unglaubliche Fachkompetenz hat und einer der besten Trainer ist, die wir haben, war ich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen skeptisch.
Okay, wir sprechen drüber, wie er dich überzeugt hat und ob das nachhaltig ist. Jetzt ist es ein Spiel, ein Sieg in Frankreich, aber trotzdem Hoffnung ist aufgekommen rund um die deutsche Nationalmannschaft. Und wir besprechen das in folgender Runde. Ich freue mich auf folgende Gäste heute. Eine echte Trainerlegende ist bei uns. Schönen guten Morgen, Ewald Lienen. Er war gestern noch im Stadion, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heiko Ostendorf, hallo. Vom Kicker ist zu uns gekommen Benni Hofmann und natürlich unser Dopa-Experte, jetzt Stefan Effenberg. Und sie bringt wie immer die Frage der Woche mit. Freue mich sehr, dass auch du da bist. Schönen guten Morgen, Ruth Hofmann, hallo.
Schönen guten Morgen, hallo. Und das mache ich natürlich sehr gerne, die Frage der Woche zu stellen. Denn das war doch ein richtig starker Start in dieses EM-Jahr mit einem Sieg gegen einen der Turnierfavoriten, Vize-Weltmeister Frankreich und das auch noch mit diesem Blitztor nach nur 8 Sekunden. Also ging richtig schön rasant los und wir haben hier ja schon regelmäßig mal so die Stimmungsfrage gestellt und das war durchaus durchwachsen, vor allem im vergangenen Jahr nach den letzten beiden Niederlagen. Und jetzt sind wir gespannt, was Sie aktuell sagen mit diesem neuen Aufgebot rund um Toni Kroos, den Debütanten und eben ja, einem richtig guten Spiel gegen Frankreich. Also stellen wir die Frage nochmal und sagen, was trauen Sie dem DFB-Team denn bei der Europameisterschaft zu? Sind Sie nach wie vor skeptisch, sagen, das wird wieder ein Aus in der Vorrunde oder geht's? Wir haben hier jede Runde aufgelistet bis ins Finale oder sogar zum EM-Titel. Ich bin sehr gespannt, wie das Stimmungsbarometer aktuell in Deutschland ausfällt. Dankeschön.
Ja, dankeschön, Ruth. Nehmen Sie ruhig teil, das interessiert uns sehr, wie so die Stimmung im Lande draußen ist. Und bevor wir anfangen, über dieses Spiel zu sprechen, gucken wir noch mal kurz rein in einen wirklich erfolgreichen und schönen Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich, in Lyon.
kurze Ansage des Spielzuges, dann braucht Quarterback groß 3 Sekunden, um zu beweisen, wie wertvoll sein Comeback ist. Und Passempfänger Wirtz erzielt das schnellste Tor der deutschen Länderspielgeschichte. Bravo, denn das Nationalteam ist spielfreudig, offensiv stark und macht richtig Spaß. Ein wirklich überzeugender Sieg. Und wenn auch mit ein bisschen Glück, endlich mal wieder zu Null. Denn das Nationalteam ist griffig, zweikampfstark und stabil. Natürlich auch Verdienst des Bundestrainers, denn Nagelsmann geht volles Risiko. Er baut komplett um und wird reich belohnt. Durch einen Auftritt, der geeignet ist, um Euphorie zu erzeugen. Und darum glauben wir, die EM kann kommen.
Stefan, war das jetzt dieses Spiel, das wir gebraucht haben, um wirklich auch so optimistisch Richtung EM schauen zu können?
Ja, absolut. Also das Spiel war richtig gut, finde ich. In der ersten Halbzeit haben sie ein bisschen die Kontrolle verloren, 15 Minuten, 20 Minuten. Aber ansonsten hatten sie das Spiel komplett im Griff. Es war ein verdienter Sieg. Die Jungs, so wie Habert zum Beispiel, haben endlich auf der Position gespielt, wo sie hingehören. Auch die Innenverteidiger in der Innenverteidigung, nicht auf der rechten Außenbahn. Auch die Aufstellung mit dem System 4-2-3-1 war richtig. Man kann sich freuen, auf jeden Fall. Und du musst auch erstmal das Spiel so kontrollieren gegen Frankreich. Das ist ja nicht irgendeine Mannschaft. Und von daher ist die Euphorie, denke ich mal, zu Recht jetzt da.
Bist du auch euphorisch, Ewald?
Euphorisch nicht. Also da müssen wir ein bisschen... Da muss noch ein bisschen mehr kommen, das ist ja klar. Aber ich bin ganz bei Stefan. Das ist, wir waren alle sehr, sehr skeptisch. Und als ich die Aufstellung im Vorfeld gesehen habe, habe ich gedacht, da passt einiges zusammen. Wir haben ja lange keinen richtigen Außenverteidiger gehabt. Mittelstädt hat es in der Bundesliga toll gemacht. Kimmich kann das spielen, auch wenn er gegen Mbappé spielen muss. Dann fand ich die Rückkehr von Toni Kroos super, aber deswegen, weil Andrich daneben war. Und Andrich deckt ihm den Rücken ab, spielt in Leverkusen eine tolle Rolle. Also alles hat zusammengepasst, selbst wenn Sané nicht dabei war. Und mir hat es sehr gut gefallen, weil eben einige Dinge gepasst haben. Das Defensive hat gepasst. Wir waren richtig griffig und aggressiv, auch wenn man die nicht immer bremsen kann, das ist klar. Aber was mir besonders gefallen hat, war, dass wir einen Fußball gespielt haben, den wir jetzt in der Bundesliga von Leverkusen, von Stuttgart sehen. Und das gibt mir Hoffnung. Nicht nur das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie sie gespielt haben.
Andi, ist das denn nachhaltig? Also, weil wir haben ja im letzten Jahr auch einmal gegen Frankreich gewonnen. Das war das Spiel, was Rudi Völler verantwortet hat. Hast du Sorge, dass danach jetzt wieder ein Tal kommt? Oder glaubst du, dass das stabil genug ist, was jetzt da steht und diese Mannschaft auch in Zukunft erfolgreicher spielen kann, als es zuletzt der Fall war?
Nee, ich glaube, das geht so weiter. Ich glaube schon, man hat jetzt ein Ziel vor Augen. Das ist die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir haben die Fans, die hinter uns stehen werden. Ich glaube schon, dass dieses Spiel richtig viel Erkenntnis gezeigt hat, auch was die Aufstellung angeht. Das war unglaublich wichtig, dieses Spiel. Das gibt Selbstvertrauen, das gibt Aufschlüsse. Es war eine klare Aufgabenverteilung da. Der Ewald hat es gesagt, jeder wusste genau, was hat er für eine Rolle in dieser Mannschaft, was muss ich tun. Da sind wir auf einem richtig guten Weg.
Heiko, du verfolgst die Nationalmannschaft ja schon jahrelang sehr, sehr nah. Hast du auch was gespürt in der Truppe? Sagen wir mal, auch eine andere
Woche? Oder?
Ja, generell die ganze Maßnahme bis zum Spiel. Also ist da eine andere Energie?
Also ich habe vor allen Dingen gespürt, dass die Anspannung groß war vor dem Spiel. Also Julian Nagelsmann hat ja mehrfach betont in den Interviews und Pressekonferenzen in dieser Woche, dass er das nicht will, den Druck, dass er es nicht mehr hören kann, dass der Druck da ist, dass man endlich Spaß hat am Fußball. Und ich hatte das Gefühl, genau das Gegenteil war der Fall. Also du hast wirklich die Anspannung und den Fokus gemerkt, weil der Druck war schon da, muss man ganz, ganz klar sagen, nach den Ergebnissen. Und wenn man jetzt, wir waren ja beim Training auch dabei die Woche, wenn man dann gesehen hat, Toni Kroos war am Dienstag das erste Mal auf dem Platz. Ab dem Moment, wo er da war, war er halt der Chef. Ne? Also da geht auch im Trainingsspiel der erste Ball, geht sofort zu ihm, er macht die Ansagen. Da hast du schon gespürt, dass da ein bisschen was passiert ist. Und Herr Lien hat es ja gerade auch schon gesagt, ich meine, die Neuen, die dann von Stuttgart und Leverkusen kommen, die kommen natürlich auch mit breiter Brust dahin und so sind die auch aufgetreten. Also das hat man schon gemerkt, aber ich möchte auch betonen, das war in der Vergangenheit auch nicht groß anders. Also die Stimmung war jetzt ja nie mies. Also
ja,
auch,
ja, ja.
Aber jetzt ist es halt aufgegangen.
War das das beste Spiel seit langer Zeit der deutschen Nationalmannschaft?
Ja, ich glaube, das kann man schon so unterschreiben. Ja. Spannend wird jetzt zu beobachten sein, ob sie das in die nächsten Spiele mit reinnehmen können. Ja. Niederlande ist jetzt auch eine Mannschaft, die aktiv sein will, genauso wie die Franzosen, die den Ball natürlich auch haben wollen. Ich glaube, das ist der deutschen Mannschaft gestern auch ein bisschen entgegengekommen. Dazu natürlich das frühe Tor. Spannend wird es dann auch bei den restlichen Spielen vor der EM, wo man sich weiter einspielen muss. Wie sieht es gegen die kleinen Gegner aus? Denn zuletzt haben wir eben auch gegen kleine Nationen nicht so gut ausgesehen.
Die eher tiefer stehen.
Die eher tiefer stehen, die vielleicht nicht diese individuelle Klasse haben, wo dann vielleicht auch die letzten 2-3% an Motivation gefehlt haben. Zuletzt da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird.
Also Gruppenphase überstehen und dann wird es leicht sozusagen. So werden wir Europameister. Habe ich recht?
Ja, wenn du das sagst, wäre ich dir zu widersprechen.
Schauen wir mal auf die Aufstellung, weil das jetzt eigentlich fast in allen Wortmeldungen kam. Stefan, ist das, was er in Zukunft auch stellen wird? Bist du der Meinung, jetzt am Dienstag, aber auch in der Folge, ist das der Kern der deutschen Fußballnationalmannschaft? Oder wo siehst du noch Leute, die da reinkommen könnten und müssten?
Ja, Manuel Neuer logischerweise, okay, wenn er von seiner Verletzung zurückkommt.
Das hat ja Julian Nagelsmann auch gesagt. Ja?
Genau, wurde ja schon angedeutet, dass er die gesetzte Nummer 1 ist. Also da wird es mit Sicherheit den Wechsel geben. Ansonsten ist das schon eine Mannschaft. Links kannst du über Mittelstädt nachdenken, eventuell einen Raum zu stellen. Aber das sind dann so Kleinigkeiten. Es hängt dann vielleicht auch vom Gegner ab, was er anbietet. Und du hast immer noch die Möglichkeit, und das freut mich sehr, weil das hatten wir in der Vergangenheit nicht, dass du endlich mal auch offensiv, vor allen Dingen auf der Neunerposition, eben auch noch andere Spielertypen hast. Also Havertz, klar, wahrscheinlich gesetzt, aber du kannst noch einen Undaf reinbringen, du hast noch einen Füllkrug, du kannst noch einen Bayer mit dazu nehmen. Das hatten wir in der Vergangenheit oder in den vergangenen Turnieren nicht. Das ist ein Faustpfand. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft so auch auftreten oder aufgestellt wird zum Start der EM.
Siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Außenverteidiger war etwas ganz Wichtiges. Mhm.
Wie war denn Mittelstädt für dich? Weil manche haben gesagt, ja, hat den einen oder anderen Ballverlust. Ich fand ihn gut, aber ich weiß nicht, wie hast du ihn gesehen?
Ich sehe ihn ja das ganze Jahr in der Bundesliga schon sehr gut. Und er ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft von Stuttgart. Und das hat er gestern bewiesen, dass er das kann. Dass du gegen Dembele mal einen Zweikampf verlierst. Ich kenne keinen auf der Welt, der keinen Zweikampf verliert gegen Dembele. Das ist einer der schnellsten und dribbelstärksten Spieler, ganz einfach. Aber die Aufstellung ist eine Sache. Für mich ist, und ich glaube auch, dass die Aufstellung, die Zusammensetzung der Mannschaft etwas gemacht hat mit der Mentalität, weil da sind jetzt Persönlichkeiten dabei, die auch die Richtung, die der Trainer sicherlich auch möchte, umsetzen. Und für mich ist es wichtiger, dass ich das beibehalte, dass ich diese Aggressivität beibehalte, dass ich auch gegen Mannschaften, die vielleicht aggressiver spielen. Die Franzosen haben uns den Gefallen getan, dass sie nach vorne Weltklasse sind, aber hinten haben sie gestanden und haben uns machen lassen. Die sind ja nicht draufgegangen. Die haben in der eigenen Hälfte gestanden vor dem 16er und da konnten dann unsere Spieler wunderbar bis in den 16er hinein kombinieren, ohne den Druck zu haben. Und das wird das Entscheidende sein, wenn eine Mannschaft, so wie die Ungarn damals bei der EM, wenn die uns richtig attackieren, unter Druck setzen, dann müssen wir auch in der Lage sein, dagegen uns zu behaupten, schneller zu spielen und durchzubrechen. Das ist für mich das Entscheidende. Aber die Leute, die da auf dem Platz standen, die können das, weil die alle in Mannschaften spielen, wo das genauso passiert.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du in diesem 4-2-3-1 bleibst. Ne? Also ja. Nagelsmann hat ja auch schon mal versucht mit einer Dreierkette hinten und dann hast du den Innenverteidiger über außen kommen lassen. Also ich glaube, dieses 4-2-3-1 ist elementar für die Nationalmannschaft. Und
also die Systematik sollte bleiben.
Auf jeden Fall.
Das siehst du auch so.
Und sorry, dass ich reingrätsche, aber dass er endlich halt auch das gemacht hat, mal zu vertrauen. Ne? Also nicht jetzt wieder zu wechseln. Ich fand, im vergangenen Herbst hat er sich die Baustelle so ein bisschen selber aufgemacht. Also im Herbst war es gut und dann kam die USA-Reise, war gut so.
War okay und dann kamen okay. Die zwei Spiele
ganz
Türkei
genau.
und Österreich.
Türkei und Österreich, wo er so ein bisschen wieder eine Rolle rückwärts gemacht hat, wieder angefangen hat zu experimentieren. Ja. Und jetzt ist es halt auch Zeit, dass sich die Mannschaft endlich einspielt. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, dass 9 oder 10 Positionen jetzt auch so bleiben werden. Er hat gestern auf der
Pressekonferenz nach dem Spiel auch nochmal gesagt, am Dienstag will er auch die Mannschaft nochmal so schicken, wenn alle frisch sind. Vielleicht gibt es vorne nochmal einen Wechsel, dass Füllkrug nochmal von Anfang an eine Chance bekommt, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten wird das schon grob die Elf sein, die dann auch bei der EM spielen wird.
Und Anni, man hat doch fast den Eindruck, es gibt jetzt auch wieder eine gute Hierarchie in der Nationalmannschaft. Da hat sich ja auch durch die Wechsel und durch die jungen, frischen Spieler, die noch nicht so lange in der Nationalmannschaft dabei sind oder jetzt neu dazu kamen, was getan. Was für eine Wichtigkeit hat das dann aus deiner Sicht?
Ja, eine Hierarchie ist unglaublich wichtig für eine Mannschaft. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, eine richtige Aufgabenverteilung, was die Rolle von jedem Spieler ist in so einer Mannschaft. Und ich glaube, klar, wir haben es ja auch gesagt, die Zeit des Experimentierens ist jetzt vorbei. Ich denke auch, dass gegen Holland da jetzt eine ähnliche Aufstellung kommt. Und er hat auch sehr, sehr gute Alternativen hinten dran. Mhm. Wir haben eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir konnten uns auch gestern spielerisch aus vielen, vielen engen Situationen befreien. Immerhin gegen Frankreich. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft. Wir haben ganz wenig Ballverluste gehabt, viel Ballbesitz. Bei jedem Spieler hat man das Gefühl gehabt, er ist auf einem technisch unglaublich hohen Niveau. Ja, also viele richtig gute Fußballer. Und das hat man auch gespürt. Das hat der Mannschaft sehr gut getan, dass wir wenig Ballverluste gehabt haben, auch in der Vorwärtsbewegung, dass die Mannschaft nicht sofort wieder in die Defensive gedrückt wird. Also es war rundum wirklich ein ganz, ganz geiler Auftritt, muss ich schon fast sagen. Ich war richtig begeistert und ich hoffe jetzt, dass wir genauso mit diesem Tempo weitermachen und dann schauen wir uns mal das Spiel gegen Holland an.
Ich glaube... Ja.
Benni, warte kurz. Einmal wollen wir noch... den Kapitän hören. Ilkay Gündoğan war auch sehr zufrieden mit dem Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft, seiner Truppe.
Aber man muss schon sagen, wie wir das verteidigt haben, wie die Jungs das gerade auch hinten gemacht haben, vor allem auch die zwei Außenverteidiger gegen so tolle Spieler wie Dembélé und Mbappé. Das war schon extrem gut und dementsprechend sind wir natürlich mit der Gesamtleistung sehr zufrieden. Und trotzdem, glaube ich, gibt es Dinge aus diesem Spiel auch zu analysieren, die man definitiv hätte besser machen können.
Da lachst du?
Ja, weil es super, super Steilvorlage. Ich finde, die beiden Außenverteidiger, die Ilkay Gündoğan gerade angesprochen hat, ein ganz zentraler Aspekt ist, finde ich, das sind Fußballer, das sind Kombinationsspieler. Ne? Kimmich eigentlich, der sich ja eigentlich eher im Zentrum sieht. Ne? Auch Mittelstädt, der beim VfB im Prinzip schon fast jede Rolle im Zentrum auch gespielt hat. Das sind Spieler, mit denen kannst du dich von hinten raus kombinieren. Den kannst du auch mal einen Ball in der kritischen Phase geben und du weißt genau, okay, die werden jetzt keine hanebüchenen Dinge machen. Die können den behaupten, die können dann wieder was einleiten draus. Und das hatten wir, glaube ich, in der Vergangenheit so nicht. Da hatten wir eher diese Schienenspieler, die mit ihrem Tempo, das ist auch gut, geradeaus durchmarschiert sind. Aber die beiden, die geben dieser Mannschaft noch mal mehr Sicherheit auf den Positionen, was Kimmich angeht, wo sie jetzt sind.
Und sie waren übrigens immer anspielbar in der Offensive, weil du mit Wirtz und Musiala natürlich zwei hast, die jetzt nicht so wie Sané oder Gnabry wirklich über außen kommen, sondern ja mehr in die Mitte verlagert sind. Und dadurch hast du den Platz für die beiden auch noch gehabt. Ne?
Ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen, was Sie auch gerade gesagt haben, dass wir in der Lage sind, uns hinten rauszuspielen. Mhm. Wir sehen das in Leverkusen, wir sehen das in Stuttgart, in der ersten Liga. Ich sehe immer mehr Mannschaften, die das kopieren. Ich sehe es bei St. Pauli in der zweiten Liga, wo sie auch in den engsten Räumen sich rauskombinieren. Und das habe ich gestern zigmal gesehen, ob das ein Andrich ist, ob das die beiden Außenverteidiger sind, ob das die Innenverteidiger sind. Sie haben immer, anstatt irgendwie den Ball zurückzuspielen zum Torwart, geguckt, gibt es irgendwo ein Dreieck, wo ich reinspielen kann. Wo sich einer zeigt, zack, die Seite wieder wechseln. Während die Franzosen oft hinten rumgespielt haben und relativ selten da rein und sich mehr darauf verlassen haben, dass ihre beiden Weltklasse-Außenspieler den Ball kriegen und dann eine Einzelaktion machen. Das können wir auch, das kann Musiala, das kann Sané, wenn er zurückkommt. Aber dieses Kombinieren, das ist kraftsparend und es ist so überraschend, dass du, also das hat mich begeistert, diese Art von Fußball begeistert mich. Und wenn wir das in die Nationalmannschaft reinbekommen, nicht nur in dem Spiel, dann macht das Spaß, sich das anzuschauen.
Und dass wir nach vorne natürlich eine Wahnsinnsqualität haben, das wussten wir ja auch. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, Stefan, dass diese Waffen, Musiala und Wirtz und auch Havertz, teilweise besser im Spiel waren als bisher. Und wenn wir dieses wahnsinnig schnelle Tor uns nochmal anschauen, 8 Sekunden, und dass das Ding geplant war, ja, dass Mats Puttgereit gesagt hat, das ist eine Variante, erste Torvorlage von Toni Kroos und dann der Abschluss von Wirtz. Also der scheint jetzt auch die Leistung, die er in Leverkusen zeigen konnte, auch in die Nationalmannschaft zu bringen?
Wenn er das Vertrauen bekommt, und das bekommt er ja auch hier in der Nationalmannschaft, dann ist es ein Kreativspieler, wie wir sie nur wenige haben. Mit Musiala natürlich noch einen dazu, keine Frage. Aber du musst denen auch dieses Vertrauen aussprechen und diese Freiheit auch ein Stück weit geben. Offensiv sollen sie Dinge machen, wo sie denken, das sind die richtigen Dinge, aber bei Ballverlust eben Position halten. Und das haben sie gestern gut gemacht mit Musiala und mit Wirtz. Denn hast du einen Havertz, ist ein spielender Neuner. Mhm. Also ist keiner, den du füttern musst, den du bedienen musst, sondern er spielt mit, hat eine hohe Spielintelligenz. Da bist du perfekt aufgestellt. Also vom Kreativen her finde ich offensiv. Und wenn du dann die Spieler dahinter hast mit dieser Erfahrung wie ein Toni Kroos oder ein Gündogan, die das Ganze denn mitlenken, dann ist das schon wirklich eine herausragende Achse. Wenn jetzt auch Neuer zurückkommt mit seiner Erfahrung, dann bist du da wirklich gut aufgestellt. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit, muss ich sagen, hört man vielleicht jetzt nicht gerne, aber das ist die Wahrheit, dass Frankreich mich dann doch ein Stück weit enttäuscht hat. Die haben ja nicht 100% abgerufen. Also das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, dass Holland am Dienstag anders auftreten wird, aggressiver auftreten wird als Frankreich gestern in dem Spiel.
Schon, aber dass Frankreich jetzt zweimal gegen Deutschland verloren hat hintereinander, das ist zu Hause, Taktik. Die haben das ja nicht, die haben das ja nicht hergeschenkt.
Das ist Taktik.
Ja, ist klar. Ja, aber es ist ja, Christoph Kramer hat gestern etwas Kluges gesagt nach dem Spiel.
Macht er öfter.
Ja, ist ja schön, dass Spitzenmannschaften uns eher liegen, weil sie uns spielen lassen. Dass die, du hast gesagt, die Franzosen haben dich enttäuscht, aber ich glaube nicht, dass sie immer.
Aber Ewald, müssen wir dann
gegen
Schottland und gegen Ungarn wieder mehr Angst haben, oder was?
Ja, eine ganz andere Mannschaft hinstellen, da müssen wir den Helm aufsetzen.
Ganz neu.
Nein, also ich... Natürlich kann das sein, dass das ganz andere Spiele sein werden. Aber Leverkusen macht es vor und Stuttgart macht es vor. Die spielen ja auch gegen Mannschaften, die versuchen, richtig drauf zu gehen. Die Ungarn haben damals haben Grenzen überschritten für mich bei der EM. Da muss natürlich ein Schiedsrichter so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ins offene Messer läuft. Aber wenn ich so spiele, dann ist es auch egal, wenn Leute aggressiv sind. Dann müssen sie mich schon faulen ohne Ball, wenn ich schnell genug spiele.
Ja, und wir haben ja durchaus auch ein paar, die dagegen halten können. Ne? Also wenn ich mir die Innenverteidigung jetzt angucke mit den zwei
Kanten da.
Schränken da hinten drin.
Und Andrich,
wollte ich gerade sagen, der aber nicht nur robust ist, sondern auch richtig Fußball spielen kann.
Absolut.
Ne? Und man hat gestern auch gesehen, wie wichtig er, glaube ich, für Toni Kroos sein kann. Also ich glaube, wenn du Toni Kroos zurückholst, dann brauchst du halt eben genau den so einen Typen wie Andrich es ist. Und das hat Nagelsmann gut erkannt.
Ja. Wer mit Andrich wird und Tat 3 von Leverkusen, ja. Mittelstädt jemanden. Wir haben mit Kroos und Rüdiger 2 Leute, die es von Real Madrid wissen, wie man den Ball laufen lässt. Wir haben mit Musiala, auch wenn er manchmal auf einer Torte den Leuten einen Knoten in die Beine spielt, kann der
Torte?
Auch auf... Ja, auf einem
3
Quadratmeter.
Euro. 3 Euro Torte. Torte. 3 Euro.
Nein.
3 Euro.
Auf jeden Fall.
Sag mal.
Eine Torte gibt es nicht
in der Kassenbahn. Was sagt, da hast du keine Chance. Okay.
Also ich will nur sagen, Musiala, Kimmich. Und ja. Dann kommen noch Ter Stegen dazu und Gündogan bei Barcelona. Und eigentlich Havertz kannst du noch Leverkusen, Arsenal, ja. Chelsea, ist egal. Das sind alles Spieler, die in der Lage sind und es praktizieren in ihren Mannschaften.
Und die gab es vorher auch. Ne?
Andi, was ist
Nee. Nicht in der Form.
Ist die Rückkehr von Toni Kroos für Flo Wirtz
Ich überlasse es dir. Nee. Ja klar, also Toni Kroos brauchen wir nicht drüber sprechen, ja. Also,
doch, sprechen wir viel drüber heute noch.
Als Spieler, Spieler von Real Madrid, ich glaube jetzt im 10. Jahr bei Real.
Aber tut der diesem Zauberern vorne gut? Ich meine, du kannst dich ja auch ein bisschen reindenken. Du warst ja auch eher offensiv, mit deiner Schnelligkeit, trickreich, Abschlüsse suchend, also jetzt nicht ganz vergleichbar mit den beiden, aber du brauchtest auch Leute, die hinter dir aufgeräumt haben.
Ja, aber er tut dieser Mannschaft sehr, sehr gut, hat eine unglaublich hohe Spielintelligenz, er fordert die Bälle, er lenkt das Spiel, er gibt das Tempo vor, er hat mit Andrich auch einen Spieler, den unterschätzt man, ich habe das gestern gesehen, ich habe gedacht, das ist ein reiner Abräumer, aber der hat auch eine sehr hohe Spielintelligenz, ist ein ganz schlauer Spieler, kann sehr gut mit dem Raum vor der Abwehr umgehen und geht auch mal zum richtigen Zeitpunkt, geht er auch mal hin. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination. Und dann haben wir mit Wirtz und Musiala Spieler, also ich will es mal gar nicht auf unsere Zeit runterbrechen, da waren ja immer die Trainer der Meinung, Hässler, Möller geht nicht, Effenberg, Möller geht nicht, Netzer, Overath geht nicht. Also wir hatten ja auch viele tolle Spieler, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, auf diesen Positionen, da hat man gesagt, um Gottes Willen, da braucht man ja zwei Fußbälle, wenn man die alle aufstellt. Jetzt haben wir Wirtz und Musiala zusammen und das passt. Das sind Spiele auch und Spiele, die werden wichtig sein. Ungarn, Schottland, Schweiz, die Mannschaften werden mit Sicherheit defensiver stehen. Die können in 1-gegen-1-Situationen sich durchsetzen. Plus natürlich Gündogan, der, ich sag mal, den intelligenten Pass auch in die Räume reingibt. Ja. Also ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und in der Hinterhand haben wir ja auch noch Gnabry, Sané. Wir haben auch einen richtigen Neuner noch mit Füllkrug. Also offensiv ist da richtig Potenzial.
Also das klingt nach einer tollen Europameisterschaft für die deutsche Fußballnation.
Ja, hoffentlich. Ja.
Wir machen eine kurze Pause, schauen gleich auf das 2:0. Und die Spieler, die du da erwähnt hast, die haben ja da toll zusammen kombiniert. Wir schalten auch gleich noch zu Andreas Rettig. Nach Lyon ist der Geschäftsführer Sport beim DFB. Natürlich streifen wir auch nochmal diesen Ausrüsterstreit und die Vertragssituation von Nagelsmann und auch von Völler ist ein Thema in der Sendung. Und natürlich schauen wir nochmal auf Toni Kroos. Ja, und der Ewald zahlt gleich, Stefan. Keine Sorge. Nicht, dass ihr euch jetzt noch streitet. Hast du Geld dabei?
Nein.
Nee, also wir kriegen das hin, kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Stahlwerk, Doppelpass. Thema natürlich der tolle Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gestern in Lyon 2:0 gewonnen. In Frankreich gegen den Vize-Weltmeister und hat vieles unserer Runde sehr gefallen. Stefan, wir gucken schnell mal auf das zweite Tor. Das sind ja alle drei von unseren Kreativspielern beteiligt gewesen. Ja? Wirtz.
Genau, super Ball zu Musiala. Wieder perfekte Ballannahme, nimmt den Kopf hoch. Havertz steht da, wo er stehen muss, dann als Neuner. Ja, war ein super herausgespieltes Tor. Und der Laufweg war natürlich perfekt, ne? Muss ich mal dazu sagen, von Musiala. Ne?
Und die Zeitpunkte für die Tore hätten ja auch nicht besser sein können. Anfang erste Hälfte, Anfang zweite Hälfte.
Absolut ideal. Ganz klar, also wenn du nach 8 Sekunden gleich 1:0 führst, das gibt natürlich auch ein bisschen Rückenwind. Und dann auch dieses Tor, die Art und Weise, wie das Tor rausgespielt worden ist, das war schon wirklich Weltklasse. Ja. Auch wie die Pässe genau im richtigen Moment in den Raum, die Laufwege, das war schon sehr abgestimmt, muss ich sagen. Ja.
Zahlen und Daten zum Comeback von Toni Kroos gibt es jetzt von Ruth.
Ja, ihr habt dieses großartige Comeback ja schon angesprochen. Also nach knapp 3 Jahren ist er wieder zurück in der Nationalmannschaft. 107. Länderspiel und das war wirklich herausragend. Also der Dreh- und Angelpunkt und gleich mit dem ersten Ballkontakt dann direkt ein Assist und dann eben die Vorlage zum Tor. Das ist schon herausragend, wie er da den Rhythmus bestimmt, wie er immer anspielbar ist. Und vor allem, wenn wir auf diese Ballkontakte gucken. 146, 95% Passquote, dafür ist er bekannt. Das macht er seit 10 Jahren bei Real Madrid einfach hervorragend. Diese Passschärfe und Genauigkeit, 75% Zweikampfquote, vor allem in den ersten 30 Minuten, auch das wirklich überragend. Also was für ein Comeback kann man wirklich sagen? Derjenige, der dann mit Andrich auch so gut funktioniert hat und das Team einfach besser macht. Und das merken natürlich die Mitspieler, wenn man Ilkay Gündogan da mal hört.
Ja, genau, der Ruhepol natürlich, den wir uns erwünscht haben. Extrem ballsicher, spielt fast immer eigentlich den richtigen Pass auch. Und ja, eine Konstante, auf die man sich immer verlassen kann. Und genauso eingereiht, wie man es eigentlich von ihm erwarten hätte können. Und hat ein tolles Spiel gemacht.
Also er hievt die Mannschaft auf ein anderes Niveau und er bringt die Zuschauer in Ekstase. Ich habe mal ein paar Symbolbilder rausgekramt und da sehen wir also schon allein das Comeback wurde sehr freudig aufgenommen, aber dann komplettes Ausflippen, Assist nach 5 Sekunden kurz vorm Kollaps. Dann gibt's hier fast schon die Heiligsprechung, ne? Also soweit geht's schon. Und wenn man dann hier mal drauf guckt, also der Game Changer ist eben die Rückkehr von Kroos, dieser Real Madrid Kroos auf seinem Peak. Dominanz, macht so gut wie keine Fehler, ordnet das Spiel immer anspielbar, zweikampfstark, Ruhepol. Jetzt haben wir wirklich schon viel gehört. Was ich mich frage ist, hat er denn jetzt tatsächlich auch seinen Frieden gemacht mit den Fans in Deutschland? Das war ja auch immer so ein bisschen ein angeknackstes Verhältnis. Gerne dazu eure Meinung. Und er wollte ja nicht als Heilsbringer kommen, aber irgendwie ist das doch, oder? Was sagt ihr?
Ja, ist er das? Ist er der Unterschiedsspieler,
Stefan? Ich glaube, eine Zahl sticht da heraus, diese 146 Ballkontakte. Und daran sieht man ja, er wird von allen gesucht im Spiel, für die Balance im Spiel. Ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für das deutsche Spiel dann. Ich würde jetzt gar nicht auf die Problematik gehen, von wegen, er hatte mal Probleme mit den deutschen Fans oder wie auch immer.
Das ist eher man die Wertschätzung, die Toni Kroos entgegengebracht wurde, ist vielleicht ein bisschen zu niedrig für das, was er ist.
Man kann nur froh sein, dass er zurück ist. Ich meine, wenn einer 5-mal die Champions League gewinnt und Stammspieler bei Real Madrid ist, dann muss er im Umkehrschluss immer auch Stammspieler in der Nationalmannschaft sein, so sehe ich das.
Ja. Ist er für dich auch, wir haben ja diese Zweikampfwerte auch gesehen, 75% gewonnene Zweikämpfe, ist er auch, was das angeht, noch besser geworden? Also auch diese Härte im Zweikampf?
Wir sind immer damit beschäftigt, uns zu sehr nur mit den fußballerischen, technischen oder taktischen Qualitäten von Spielern zu beschäftigen. Dass er ein Weltklasse-Techniker ist, ob der mit dem rechten oder mit dem linken Fuß einen Seitenwechsel spielt, das ist uninteressant. Das ist für ihn keine Herausforderung. Dass er jetzt auch noch Zweikämpfe gewinnt und wie er das gemacht hat gestern, richtig reingegangen, das brauchst du. Aber das ist nicht das Entscheidende. Für mich ist viel entscheidender, dass ich eine Führungsperson habe, dass ich jemanden auf dem Platz habe, den die Leute suchen, der auch jungen Spielern wie Wirtz und Musiala und auch anderen eine Sicherheit gibt. Und ich glaube, dass das oft unterschätzt wird, dass wir gucken immer, naja, was macht er da? Er ist ja kein Unterschiedsspieler wie Mbappé, der den Ball nimmt und 8 Leute ausspielt. Aber er macht eine Gruppe insgesamt besser. Und ich glaube, dass die Zusammenstellung, die wir da jetzt gesehen haben, dass das für viele in der Mannschaft Sicherheit gibt. Und es ist auch nicht so, dass hinten dran, das hat der Julian Nagelsmann wahrscheinlich richtig gemacht, jetzt nicht 5, 6, 7 Leute sitzen, die alle in die Mannschaft wollen. Ich habe gehört, dass er Rollengespräche gemacht hat. Das ist relativ einfach, weil wer sitzt jetzt noch draußen, wenn ich auf die Mannschaft gucke, dem ich erklären muss, ja, du spielst jetzt nicht von Anfang an. Thomas Müller spielt seit langen Jahren und wir wissen, dass Thomas damit problemlos umgehen kann. Aber es sind viele junge Leute, viele neue Leute und es ist im Grunde genommen, bis auf Sané, der jetzt vielleicht noch dazukommt, eigentlich eine klare Angelegenheit, was auch den Leuten Sicherheit gibt.
Dann hören wir mal, was Julian Nagelsmann selbst gesagt hat nach dem Spiel zum Thema Toni Kroos Comeback in der Pressekonferenz. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer.
Ja, ich glaube, dass er statistisch gesehen aktuell die meisten Spieler aus dem Spiel nimmt mit Pässen in Europa. Von dem her ist er auf jeden Fall deutlich mehr Steilpass wie Querpass. Aber es gehört auch zu seinen Fähigkeiten, zu seiner Gabe zu erkennen, wann auch mal ein Querpass nötig ist. Aber es ist keiner, der nur Sicherheit nimmt. Am Querpass ist es nichts dran auszusetzen, wenn man das Spiel beruhigen muss oder wenn man mit dem Querpass auch einen tiefen Lauf einleiten kann. Aber er hat aber eine Fähigkeit zu erkennen, wann es nach vorne geht und wann auch mal draufsteigen muss. Ja, und dieser Verbindungsspieler, den wir uns auch vorgestellt haben, hat er heute absolut gut erfüllt.
Andi, dieses Etikett Querpass-Toni, war das eigentlich jemals richtig?
Ach, weiß ich auch nicht, aus so einer Schublade. Also Mittelfeld der Nationalmannschaft in den letzten Jahren. Ich glaube, das war schon unser Problemkind auch. Wir haben immer diskutiert, Gündogan, Kimmich, Goretzka. Das war so immer so ein bisschen, ich sag mal so, die Ausgangslage. Und das hat sich halt in den letzten Jahren nicht bewährt gehabt. Wer ist da jetzt der Chef? Wer ist für was verantwortlich? Ist Kimmich ein Führungsspieler? Auch viele Diskussionen, wahrscheinlich bei euch im Doppelpass auch. Das Problem, glaube ich, jetzt ist gelöst im Mittelfeld. Mittelfeld, Herz der Mannschaft. Effe, du weißt es auch von uns früher, wenn du ein funktionierendes Mittelfeld hast, die Verbindung zwischen Abwehr und Sturm, die ist das Herz der Mannschaft. Und wenn das gut schlägt, dann bist du da schon mal einen Schritt weiter. Und ich glaube, dass gestern die Erkenntnis mit Toni Kroos, mit der Rückholaktion, ganz klar jetzt damit geregelt ist, wer ist der Chef, wer ist der Arbeiter und wo sind die Zauberer vorne.
Und ich glaube, das passt jetzt. Ich glaube, du hast vorhin auch etwas sehr Gutes gesagt mit dieser Hierarchie. Also ich glaube, dass die Nationalmannschaft auf der Suche war in den letzten Turnieren und Jahren, die Hierarchie. Und ich glaube, mit der Rückholaktion von Toni Kroos hast du das sofort erledigt gehabt. Gesetzter Spieler, absolutes Vertrauen vom Bundestrainer, meine Nummer 1, Chef im Mittelfeld. Und jetzt hat er auch noch den Arbeiter Andrich an seiner Seite, der für ihn natürlich auch spielt. Mhm. Und dann schlägt, so wie du sagst, das Herz der Mannschaft und alles drumherum kannst du denn bauen. Das wurde gebaut und funktioniert dann.
Also du musst auch überlegen, was das auslöst. Ne? Also Gündogan kann jetzt ein bisschen weiter vorne spielen, wo er sich, glaube ich, wohler fühlt. Kimmich spielt hinten rechts, wo er sich vielleicht zwar nicht so gerne sieht, aber ich glaube, er hat sich mittlerweile, glaube ich, total mit der Rolle abgefunden. Und das ist das, was du auch gemeint hast, dass er vielleicht ein bisschen rausrückt aus diesem Fokus. Ich glaube, das kommt Kimmich vielleicht auch ganz gelegen, dass sich jetzt alles auf Kroos erstmal fokussiert. Mhm. Und er ist nochmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, im Training, es hat 2 Minuten gedauert, bis du gesehen hast, dass der Chef wieder zurück ist.
Wir sprechen gleich hier in der Runde auch über Robert Andrich, seine Rolle, auch sein Rollenverständnis, hat sich gestern nach dem Spiel auch sehr selbstbewusst geäußert. Wir sprechen aber auch über einen, der vielleicht der große Verlierer ist, nämlich Leon Goretzka, der momentan wahrscheinlich keinen Platz mehr findet in der Mannschaft von Julian Nagelsmann. Vorher gibt es ein paar Infos von unserem Sportwettpartner und dann sind wir in 1,5 Minuten hier zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Vielen Dank. Zurück hier in München im Airport Hilton beim Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen über dieses Herz der Mannschaft, über das Mittelfeld. Und wir hören mal Robert Andrich, der gestern ein wirklich gutes Länderspiel gemacht hat und sich sehr selbstbewusst geäußert hat.
Ja, ich glaube schon, dass ich vom Profil her was ausstrahle, was ich schon der Meinung bin, was der Mannschaft helfen kann. Ich glaube, die 30 Minuten von meinem Debüt in Österreich, auch wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen, einer weniger, dann ist es 2-0 gefallen. Aber die haben dann schon Eindruck hinterlassen, was auch mein Anspruch natürlich auch war. Und von daher kann das funktionieren. Und heute war ein guter Schritt dafür und wir müssen aber dranbleiben.
Aber ist einer, Stefan, der nicht von der Situation offensichtlich irgendwie erdrückt wird, sondern sein Ding spielt? Ne?
Ich glaube, bei ihm sieht man, dass Beharrlichkeit sich auszahlt. Also bei Leverkusen auf der Bank gesessen, unzufrieden gewesen, aber nie aufgegeben. Immer weitergemacht, immer weitergearbeitet, alles getan fürs Team. Dann hat er die Chance bekommen bei Leverkusen, hat sie genutzt. Der nächste Schritt ist die Nationalmannschaft. Das ist so ein Spielertyp, den eigentlich jede Mannschaft im defensiven Mittelfeld auf der Sechserposition braucht. Weil unfassbar zweikampfstark. Plus, finde ich, gestern in dem Spiel, er kam 2-3 Mal richtig gefährlich zum Abschluss. Also er sucht den Abschluss auch. Es ist ja nicht nur einer, der die defensive Rolle ausfüllt, sondern auch im Spiel nach vorne Akzente setzt. Muss ich sagen, also Beharrlichkeit zahlt sich aus, in diesem Fall wirklich hervorragend. Und ich mag ihn auch als Typ, muss ich mal dazu sagen. Ja. Weil er so ein bisschen schmutzig ist und alles so mitbringt. Ne? Oder?
Absolut, absolut. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht so auch die Trainingseindrücke. Ja? Wir beurteilen das natürlich so ein bisschen jetzt von oben drauf so. Ich habe das auch nicht so auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich gesagt, mit Robert Andrich. Aber ganz klar, er hat ja noch untertrieben, hat gestern ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Muss man ganz klar sagen. Das war, und gegen Frankreich, ja, also ballsicher und auch genau die Rolle eingenommen, auch die Stabilität für die Defensive in Verbindung mit Toni. Ja,
Und es ist, ist ja ganz interessant, wir haben dich vor ein paar Tagen mal gefragt, was wäre so deine Aufstellung, wie würdest du gerne spielen lassen? Oh, oh. Und du hast uns Folgendes geschickt. Die Systematik ist genau identisch zu der, die Julian Nagelsmann gewählt hat, also 4-2-3-1. Du hast Neuer im Tor, weil das war vor der Verletzung. Hast Henrich links. Du hättest als defensiven Arbeiter neben Groß Emre Can gesetzt. Warum?
Ja klar, ich habe auch geschaut, was passt am besten zu Toni. Natürlich ist Emre Can auch ein Spieler, der auch sehr dominant wirken will. Bei ihm, also ich mag ihn als Spielertyp, aber ich wusste jetzt nicht so genau, ob es vielleicht möglich wäre, dass Julian Nagelsmann ihm eine Rolle schmackhaft machen kann. Ich sag mal, im defensiven Mittelfeld, ich meine, Fußball spielen kann der, ja, der hat auch bei großen Clubs gespielt, ob er sich unterordnen kann. Aber ich bin auf Anhieb am Telefon angerufen worden, wie würdest du das machen?
Ja.
Und dann ist das halt, ich sag mal, meine Aufstellung. Mittelstädt hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Da habe ich halt, ich sag mal, die Spiele von Henrich gesehen bei Leipzig. Das gefällt mir, der ist dynamisch.
Und aber wann kam der Anruf?
Das ist schon ein paar Tage her, ja.
Also du warst nicht vorbereitet.
Überhaupt nicht. Aber vom System her.
Warst du im Tiefschlaf?
Vom System her war das ja ähnlich.
Das stimmt. Aber Pascal Groß.
Ja, Pascal Groß ist auch ein Mann, der das spielen kann, der bei Brighton spielt. Ja.
Hat es auch gut gemacht auf der USA-Reise, fand ich, neben Gündogan da zwar noch, aber wäre auch einer, den du da hinstellen
würdest. Aber dich haben wir auch angerufen. Und du hast uns erzählt, ja, das Einzige, was ich nicht mag, ist, dass Goretzka nicht dabei ist.
Ja, richtig.
Warum? Aber wo würdest du ihn denn jetzt sehen in dieser Mannschaft, in diesem System? Meinst du, dass Goretzka die Arbeit macht für Toni Kroos? Oder wie siehst
warum
du das?
Nicht?
Der hat
bei Bayern München diese Arbeit jetzt zuletzt sehr, sehr gut gemacht. Mit Pavlovic zusammen. Nein, das hat mich ein bisschen gestört, weil ich glaube, dass er zu den besten Spielern gehört, die wir haben. Ich kann verstehen, dass Julian Nagelsmann eine Hierarchie haben will und nicht zu viele Leute draußen sitzen haben will. Okay. Aber dieses Argument, sich nicht unterzuordnen, wenn das für Thomas Müller gilt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Goretzka nicht gilt, weil Goretzka ist für mich ein absolut ordentlicher, vernünftiger Junge, der für mich da ich hätte ihn mitnominiert, auch weil ich viele Spieler von Bayern München habe, die sich alle fragen, wieso ist er denn jetzt nicht dabei? So, das kann, so habe ich das vorher gedacht, dass das eine Rolle spielen kann. Aber jetzt unabhängig von Goretzka, ich finde, dass einfach wir haben jahrelang bei der Nationalmannschaft keinen richtigen Sechser gehabt. Und wir haben auch jahrelang bei manchen deutschen Mannschaften, international spielenden Mannschaften, nicht diesen Sechser gehabt, den ich überall sehe. In jeder erfolgreichen Mannschaft hast du mindestens einen, der wie ein
Kerl. Thomas Tuchel ja immer wieder betont.
Ja, das ist einfach so. Und Toni Kroos ist so erfolgreich gewesen bei Real Madrid in der gesamten Mannschaft. Und er hat immer Casemiro hinter sich gehabt. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, was das für ein Spieler ist, der super aggressiv ist, viele Fouls auch gemacht hat. So, und deswegen passt das für mich perfekt, Andrich und Kroos.
Ja, und ich glaube, diese Kombination, das darf man nicht unterschätzen. Du hast bei Robert Andrich, bei Leverkusen, der spielt neben einem Granit Xhaka. So, auch das ist ein Stratege von Weltformat, der bei einem Premier League-Club das Zepter im Mittelfeld geschwungen hat. Also ähnlich wie Kroos bei Real Madrid. Über seine Erfolge müssen wir gar nicht diskutieren. Was mir bei Goretzka ein bisschen untergeht, ist, der hat einen Aspekt, den hat, glaube ich, sonst in diesem Mittelfeld keiner. Und zwar strahlt er an guten Tagen eine extrem hohe Torgefahr aus, der wirklich in den Strafraum geht, in Kopfbälle reinkommt, eben zum Abschluss kommt. Von daher, ich finde, du musst den schon mitnehmen, wenn er sich unterordnet. Aber ich glaube, da bin ich bei Ewald Lienen, der ist ja klar im Kopf. Also das ist eine Frage der Moderation am Ende.
Trotzdem. Wenn das jetzt Stefan gewesen wäre, den man nicht mitnimmt.
Das hätte geknackt. Jetzt wird's interessant.
Warte, ich überleg kurz.
Ja, überleg kurz.
Also mich haben Sie auch angerufen, ich bin aber nicht rangegangen.
Das kenne ich von dir.
Bei der Nominierung oder bei der Frage der Ausstellung?
Also es gibt natürlich eine ganze Menge noch zu besprechen.
Aber dazu kam es ja nie, mich haben sie direkt nach Hause geschickt.
Also, ja.
Aber eure Aufstellung haben sie weggelassen, weil die wäre ganz weit weg gewesen, wahrscheinlich von meiner.
Ja, das besprechen wir in der kurzen Pause, die wir jetzt machen. Und wir haben natürlich eine ganze Menge noch zu besprechen. Also die
Die Dortmunder sind relativ gebeutelt, wenig Spieler dabei, auch eine richtige Bayern-Achse gibt es gerade nicht. Aber eine erfolgreiche deutsche Fußballnationalmannschaft, also was heißt das? Besprechen wir alles mit Andreas Rettich gleich, der uns zugeschaltet sein wird. Der Geschäftsführer Sport vom DFB meldet sich gleich aus Lyon. Immer eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich wieder zurück im Stahlwerk. Doppelpass, bis dahin. Kommen Sie doch gerne noch mal rein hier ins Airport Hilton am Münchner Flughafen zum Stahlwerk. Doppelpass. Danke wie immer an Hajo von Adel und Band, die uns hier in den Pausen wunderbar unterhalten. Und ich habe Ihnen vor der Pause gesagt, wir wollen schalten nach Lyon zum Geschäftsführer Sport des DFB, den ich recht herzlich begrüße. Grüße aus München nach Lyon, Andreas Rettich. Schönen guten Morgen oder schönen guten Mittag. Andreas, wir stellen fest, die Euphorie, die beginnt so langsam sich auszubreiten in Fußball-Deutschland rund um die Nationalmannschaft. Wie war die Stimmung bei der Mannschaft gestern nach diesem Spiel in Lyon?
Ja, da erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, natürlich sehr gelöst und sehr positiv. Aber ich möchte es relativieren. Ich habe den Eindruck, ob Nagelsmann oder Völler auf der Bank sitzt, Frankreich kann jeder.
Ah, das kennen wir doch von Andreas. Das ist doch richtig offensiv. Ja. Frankreich kann jeder, sagst du, sind 3 Euro?
Ja, finde ich schon, oder?
Komm, ich geb ihm die 3 Euro.
Wenn Herr Lien bezahlen muss.
Andreas, ihr seid noch in Lyon. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, nächstes Spiel Dienstag gegen die Niederlande. Wie sieht das Programm aus?
Ja, es ist so in der Tat, dass wir uns auf die Niederlande freuen. Auch 50 Jahre nach 1974. Das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Spiel, was dort uns in Frankfurt erwartet. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Und wir haben auch eine Einladung ausgesprochen an den niederländischen Fußballverband. Wir werden alte Recken der damaligen Zeit im Stadion begrüßen dürfen. Also das wird sehr nostalgisch werden und das wird ein besonderes Flair sein.
Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen hier in der Runde, ich weiß nicht, ob du schon zuhören konntest, drüber gesprochen, wie nachhaltig das Ganze sein kann. Also wie groß ist dein Optimismus, dass dieses tolle Spiel von gestern jetzt auch so ein Turnaround bei der deutschen Mannschaft hervorrufen könnte?
Naja, man muss erstmal unseren Trainer ausdrücklich loben. Ich denke, dass Julian Nagelsmann der Vater des gestrigen Erfolges war. Warum? Weil er mutige Entscheidungen getroffen hat in der Kaderzusammenstellung. Er hat eine außergewöhnlich gute taktische Einstellung und oder Aufstellung gewählt und hat vor allen Dingen allen auch das Gefühl vermittelt, dass sie es besser können als vielleicht die letzten Resultate. Und im Nachgang, als wir beim Essen mit der Mannschaft waren, hat er natürlich auch gesagt, dass er nicht jetzt auf die Euphoriebremse treten möchte. Aber wir dürfen es natürlich jetzt auch nicht zu spannend machen. Wir sprechen über Testspiele und das wäre auch im negativen Fall ein Testspiel gewesen.
Nun gab es ja auch in den Tagen in der jetzt zu Ende gehenden Woche durchaus auch ein paar Störgeräusche. Zumindest wurde sehr, sehr engagiert darüber diskutiert, dass der DFB sich entschieden hat, den Ausrüster zu wechseln. Zu 27 wird es dann Nike sein. Darüber sprechen wir mit dir, Andreas, und hier in der Runde gleich. Es ist etwas, was durchaus das Herz der Fußballfans berührt.
Schon in der guten alten Zeit, also seit über 70 Jahren, spielt die deutsche Nationalmannschaft höchst erfolgreich mit den drei Streifen. Doch in 3 Jahren übernimmt Nike das Geschäft, der eindeutige Platzhirsch auf dem Weltmarkt. Adidasler würde sich im Grab umdrehen. Für den DFB ist es jetzt also ungefähr so. Präsident Neuendorf feiert aktuell mit Adidas noch eiserne Hochzeit, stellt aber auf der Feier schon die neue Geliebte vor. So schaut's aus. Viele Fußballromantiker laufen jetzt natürlich Sturm. Wie könnt ihr euch nur von Adidas trennen? Und offensichtlich sind alle Politiker aus allen Parteien allesamt Fußballromantiker. Markus Söder, CSU, hält die Entscheidung des DFB für falsch, schade und auch unverständlich. Für Karl Lauterbach, SPD, ist es eine Fehlentscheidung. Für Friedrich Merz, CDU, eine unpatriotische Entscheidung. Und auch Robert Habeck von den Grünen hätte sich mehr Standortpatriotismus vom DFB erwartet. So überparteilich einig ist sich die Politik sonst nur bei der Diätenerhöhung. So schaut's aus. Der Standortpatriotismus ist übrigens in der Bundesliga auch schon seit Jahren ziemlich schwach ausgeprägt. Nike hat sich erfolgreich eingeschlichen und dann breit gemacht. Und es gibt inzwischen 9 ausländische Ausrüster. Und die Bundesliga kickt auch nicht mehr mit dem Adidas-Ball, sondern mit dem Derby-Star. Der Unterschied zur Nationalmannschaft, es hat keinen Menschen interessiert. So schaut's aus. Tatsächlich hat die Nationalmannschaft seit 1954 7 Welt- und Europameisterschaften mit Adidas gewonnen. Aber sie hat in diesem Zeitraum auch 27 Welt- und Europameisterschaften nicht gewonnen. Und nebenbei hat Nike halt offensichtlich deutlich mehr Kohle auf den Tisch gelegt als Adidas. Und der DFB braucht offensichtlich jeden Pfennig. Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen, aber Nike soll dem nackten Mann künftig die Taschen wieder füllen. Was soll man machen? Und ganz ehrlich, wenn wir uns das neue Trikot ganz genau anschauen, dann fällt vielleicht sogar manchem Fußballromantiker der Abschied von Adidas gar nicht mehr so schwer. So schaut's aus.
Wobei ich muss sagen, mir gefällt das neue Trikot, auch das neue Auswärtstrikot. Aber Andreas, wenn wir das mal uns so alles anschauen und auch anhören, die Aussagen vieler Politiker, hat euch die Emotionalität dieser Bekanntgabe des Ausrüsterwechsels überrascht?
In gewisser Weise schon. Und dass es uns jetzt gelingt, parteiübergreifend einen Konsens zu schaffen, das ist schon bemerkenswert. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut und wird, glaube ich, werden viele Aussagen der Politiker eher als Eigenmarketing entlarvt, weil das, was hier zu entscheiden war, war auch für uns emotional gesehen natürlich eine schwierige Entscheidung, einen langjährigen Partner, mit dem wir wirklich durch dick und dünn gegangen sind. Ich habe übrigens in meinen 30 Profijahren noch nie mit Nike zusammengearbeitet, habe auch viele, viele Jahre mit Adidas, bei Adidas kurz gearbeitet, aber das darf nicht die Rolle spielen, eine emotionale Verbindlichkeit kann dann eine Rolle spielen, wenn wirtschaftliche Rahmenbedingungen nah beieinander sind. Dann spielen solche weichen oder weicheren Faktoren eine Rolle, gar keine Frage. Und wir wären auch ganz sicher, der Schatzmeister hat es ja auch bereits erklärt, wir wären auch nicht für 2 Millionen im Jahr mehr oder weniger, hätten wir die Pferde gewechselt. Also die Politiker-Aussagen, muss ich offen geben, haben uns deshalb auch missfallen, weil es hier ja darum ging, uns zu unterstellen, wir hätten das Vaterland verraten. Ja? Und da sage ich auch mit dem Augenzwinkern, dann spielen wir den Ball zurück und sagen, jeder, der kein VW fährt, hat das Gleiche getan. Das ist ja Käse. Und deswegen, glaube ich, kann man so auch nicht argumentieren. Und wenn jemand Herzogenaurach, weil er in dem Wahlbezirk in Franken oder in Bayern zu Hause ist, hat es ihm auch besser gefällt als Oregon, der Zentrale von Nike, dann mag das sein, darf aber für unsere Entscheidung keine Rolle spielen.
Wie seht ihr das denn? Ist das eine undenkbare Geschichte, zu wechseln, den Ausrüster für dich, Benni?
Nö, ist es nicht. Ich kann die Emotionalität ein Stück weit verstehen, weil man eben schon in Deutschland gewohnt ist, dass Adidas den DFB ausrüstet, aber es geht am Ende um Wirtschaftlichkeit in einem Verband, der finanziell wirklich nicht gut dasteht. Die haben bis vor einem Jahr ein strukturelles Jahresdefizit von fast 20 Millionen Euro vor sich hergeschoben. Wer jetzt mal aufrechnet, wenn das so bleibt, dann haben wir in 10 Jahren 200 Millionen Euro verbrannt. Die haben Eigenkapitalrückgang seit 2019 um 40 Millionen. Also da ist einiges auch zusammengeschrumpft. So, und dann musst du halt überlegen, wo kriegst du dieses Geld her? Und wenn das Angebot nach allem, was wir so hören, ja wirklich so gigantisch besser war, dann musst du es auch annehmen. Und es wird immer draufgeprügelt auf den DFB für Intransparenz oder vermeintliche Intransparenz. Und ich bin wirklich kein Journalist, der von dem es heißt, der würde den DFB schonen. Aber in dieser Sache haben die absolut richtig gehandelt, weil sie haben ein transparentes Ausschreibungsverfahren gemacht. Das musst du ein Stück weit machen. Und dann musst du eben auch das wirtschaftlich deutlich beste Angebot nehmen. Da gibt es nichts dran zu kritisieren. Alle, die sich hinstellen und das kritisieren aus der Politik, das ist Populismus in Reinkultur meines Erachtens.
Scheint hier zumindest bei unserem Publikum auch so gesehen zu werden. Andreas, gar keine Frage, ihr könnt nicht über konkrete Zahlen sprechen, das verstehen wir ja. Aber ist es annähernd richtig, dass Nike fast das Doppelte bietet, also oder geboten hat und damit ihr auch den Abschluss gemacht habt? Nur, dass wir mal ungefähr uns vorstellen können, was für eine Dimension das dann über einen 8-Jahres-Vertrag auch bekommt.
Ich kann natürlich keine konkreten Zahlen nennen, das wird auch niemanden überraschen in der Frage. Ich möchte doch nochmal 2, 3 Dinge hinzufügen und kann Herrn Hoffmann nur zustimmen. Es ist ja genau das, was gefordert wird, transparent und diskriminierungsfrei auszuschreiben. Und da möchte ich meinem Geschäftsführerkollegen Holger Blask ein Kompliment machen, der federführend ja diesen wirklich Mega-Deal über die Linie gebracht hat. Das ist übrigens der beste und größte Vertrag der Verbandsgeschichte. Und für den sollen wir uns jetzt entschuldigen. Das versteht bei uns im Hause niemand. Und wenn man jetzt sieht, wie sind die Gesamtrahmenbedingungen? Ja, wir haben einen abgesagten Investorenprozess bei der DFL. Wir haben eine Medienausschreibung, die vor der Brust ist, was die Fernsehrechte angeht bei der DFL, mit ungewissem Ausgang. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier sehr, sehr viel Geld in den Fußballkreislauf einzubringen durch diesen gigantischen Vertrag. Und was machen wir mit dem Geld? Das ist ja eine ganz wesentliche und wichtige Frage. Wir schütten dieses Geld gewissermaßen an unsere Vereine, an die Landesverbände, an die Vereine, an die Basis aus, zu großen Teilen. Die börsennotierten Aktiengesellschaften schütten ihr Geld an Aktionäre aus. Das sind nämlich ihre Mitglieder. Und wenn Sie sich mal die Aktionärsstruktur auch bei Adidas anschauen, ja, dann ist einer der größeren Aktionäre ein US-Investor, nämlich der größte Vermögensverwalter BlackRock. Also mir fehlt jetzt auch ein bisschen die Argumentation, warum wir als gemeinnütziger Verband zur Stärkung unseres Kerngeschäftes nicht viel Geld einsammeln dürfen, um es zurückzuführen für unsere Fußballentwicklung, während andere am Ende dann mit dem eingesparten Geld dann und besseren Ergebnissen ihre Aktionäre zufriedenstellen sollen. Also das, muss ich ehrlich gestehen, versteht niemand. Und diesen Unsinn des Standortbekenntnisses, es werden gar keine Sportschuhe mehr in Deutschland produziert. Ja? Auch das mit dem Märchen müssen wir mal aufhören. Das ist nicht in Ordnung. Und von daher denke ich, ist es wichtig, dass man bei aller Emotion, und ich sage nochmals, Adidas ist ein großartiger Partner. Und wir werden auch jeden Tag uns so reinschmeißen, dass unser Partner Adidas zufrieden sein wird. Und auch gestern ja hat ja der Adidas-Verein den Nike-Verein geputzt. Auch das gehört dann dazu. Und von daher sage ich dann auch, dass wir uns auf die Partnerschaft die nächsten 2,5 Jahre freuen. Wir freuen uns auf Herzogenaurach. Wir haben ganz tolle Leute dort, die ganz nah bei unserer Mannschaft dabei sind. Ja, und dass man das emotional aufgeladen diskutieren kann, einverstanden. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir auch Verantwortung haben für die Mitarbeiter und auch die wirtschaftlichen Zwänge, die er auch richtigerweise hat.
Dir gefällt das, Ewald, ne, was er sagt.
Ja? Andreas, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen, was du da gesagt hast.
Wenn du das sagst, dann ist das ja wie ein Ritterschlag.
Wie bitte? Nochmal?
Ich habe gesagt, wenn das aus deinem Munde kommt, ist das ja wie ein Ritterschlag. Danke dafür.
Ja, du, kaum bist du beim DFB, stimmt es mit den Finanzen wieder und wir gewinnen wieder. Das ist ja Wahnsinn. Du musst nur gucken, dass du dich weiter raushältst aus dem Sport.
Sagst du eben mal dem Geschäftsführer Sport vom DFB. Aber Andreas, eine Sache noch, was ich auch persönlich ein bisschen schwierig finde.
Adidas hatte gerade die neuen Trikots für die Europameisterschaft, das Heim-, das Auswärtstrikot präsentiert, eine Marketingkampagne gefahren, die sehr gut angefangen hat. Musste zu diesem Zeitpunkt, und wenn ja, warum musste man zu diesem Zeitpunkt jetzt sozusagen dem Partner kaltes Wasser über den Rücken gießen und den neuen schon verkünden? Der Vertrag läuft ja noch 2 Jahre und 8 Monate. Hätte es da nicht einen besseren Zeitpunkt gegeben?
Die Frage ist natürlich berechtigt und ich versuche es zu erklären. Auf der einen Seite möchte ich die Chronologie kurz erklären. Wir haben bereits im Januar allen, es war ja nicht nur Nike und Adidas auf der Welt, es waren über 10 Interessenten, die sich an diesem Ausschreibungsverfahren beteiligt haben, die die Unterlagen bekommen haben. Das war am 22. Januar in diesem Jahr. Wir haben mit allen den gleichen logischerweise Zeitplan verabredet, dass alle bis zum 15. März ihr Angebot abgeben können. Dann haben wir gesagt, ihr könnt zwischen dem 18. und 20.3. euch nochmal präsentieren. Ihr könnt nochmal eure inhaltlichen Ideen vorstellen, eure Visionen darstellen. Und dann wollen wir zeitnah entscheiden. Jetzt kann man sagen, das hätte man ja insgesamt nach hinten schieben können. Nein, konnte man nicht. Warum? Weil auf der einen Seite brauchen Sie bei einem Ausrüsterwechsel eine unglaublich lange Vorlaufzeit. Neues Trikotdesign, Beschaffungsthemen, erster Punkt. Der zweite, wichtigere Punkt ist aber für beide Seiten, auch sowohl für die, die geboten haben, als auch für uns. Wir sind nicht allein auf der Welt. Es stehen große Ausschreibungen an, brasilianischer Markt, also Nationalmannschaft, und auch der französische Markt, Nationalmannschaft. Das heißt, alle Bieter haben uns klar gesagt, wenn ihr eine Entscheidung trefft, dann bitte zeitnah und schnell, weil das hat Auswirkungen auch auf unser Investitionsverhalten in den anderen Prozessen. Weil es nutzt uns nichts, wenn wir am Ende eine Entscheidung getroffen hätten, die hätten wir im stillen Kämmerlein behalten und hätten Monate Zeit gebraucht, um unserem Partner das zu sagen, während zeitgleich die anderen Ausschreibungsprozesse auch mit sehr viel Mitteleinsatz laufen. Das hätte uns sicherlich jeder verübelt, weil das ja logischerweise ein Unterschied ist, ob ich x Millionen in Deutschland lasse oder ob ich die frei habe für mein Bieterverhalten dann auf anderen, in anderen Bereichen. Und der dritte, letzte Punkt ist, da es sind börsennotierte Unternehmen. Das sind ad hoc mitteilungspflichtige Entscheidungen, die wir hier treffen. Das heißt, auch da war es ja zu befürchten, wenn irgendwie und irgendwann durch eine Indiskretion vielleicht etwas durchsickert, kommen wir in Handlungsdruck und haben nicht mehr die Kommunikationssteuerung in der Hand. Und je näher wir dann an das Turnier gekommen wären, hätten wir eine solche Diskussion in ein Turnier möglicherweise getragen. Und das wäre sicherlich zu Recht, hätte das Kritik hervorgerufen.
Ich habe gleich noch 2 Fragen an dich, Andreas, zu dem Thema. Aber zunächst möchte ich Ruth noch mal reinholen, weil im Netz, bei den Fußballfans, hat man natürlich die Hintergründe nicht, die Andreas uns jetzt mitteilt. Und da hört man eben dann hauptsächlich auf die Emotionen. Ne?
Ja, und ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wir dieses Gespräch jetzt eben gerade auch führen mit Andreas Rettig, um da viele Fragen dann auch zu klären. Weil als die Nachricht rauskam, hat das wirklich für einen Aufschrei gesorgt. Und es wurde in allen Plattformen diskutiert. Jeder hatte eine Meinung dazu und es war wahnsinnig emotional. Da heißt es eben, mit den 3 Streifen wurden 70 Jahre Geschichte geschrieben. Also kann mir niemand erzählen, dass nicht klar war, was dieser Wechsel auslösen wird. Doch, anscheinend war es eben schon klar, aber man hat dann eben sich mit anderen Argumenten für diese Entscheidung dann eben entschieden. Hier heißt es einfach nur traurig, Adidas und niemand anders gehört als Ausrüster zur deutschen Nationalmannschaft, weil man sich eben über viele Jahre so daran gewöhnt hat. Hat wer noch Tennisbälle? Na, da geht es gleich in die Richtung, wie können wir da dagegen protestieren. Aber mittlerweile ist man so weit zu sagen, was kann denn der DFB dafür? Wenn Nike mehr Geld geboten hat, ist das die richtige Entscheidung. Ich glaube, das lässt sich jetzt viel mehr nachvollziehen und die Frage nach dem Zeitpunkt der Verkündung des Deals haben wir jetzt gerade eben auch schon angesprochen. Deshalb die Kommunikation, wahnsinnig wichtig. Interessant ist auch, was Felix Magath sagt, der nämlich auch eher emotional berührt ist von dieser Entscheidung und hier nennt, das ist eigentlich keine Frage der Finanzen, das ist eine Frage der Atmosphäre und der Gefühle. Der DFB macht sich immer stark für Gefühle, aber in dem Fall wurden die Gefühle scheinbar völlig ausgeschlossen und wir haben gelernt, ja, es gibt eben Momente, da kann man nicht komplett auf die Gefühle setzen, sondern muss auch ein bisschen die Wirtschaftlichkeit mit im Auge haben. Demnach, ich gebe wieder ab zu euch, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir drüber sprechen.
Absolut. Andreas, wir kennen dich ja schon länger und nicht nur in dieser Funktion als Geschäftsführer Sport, sondern jemand, der durchaus auch hier
bei uns in der Runde immer mal wieder auch kommerzkritisch gewesen ist und gesagt hat, das darf man nicht alles unterordnen, nur den Zahlen, nur dem Geld. Fußball ist mehr als nur Geschäft. Jetzt hast du uns erklärt, was dazu euch bewogen hat, diesen Deal zu machen. Haben aber Leute wie Felix Magath auch aus deiner Sicht trotzdem vielleicht einen Punkt?
Also, dass dieses Thema keines ist, was uns emotional kalt lässt, ist ja, glaube ich, selbstredend. Und an meiner Einstellung, dass wir im Profifußball nicht alles dem Kommerz unterwerfen dürfen, hat sich nichts geändert. Aber hier geht es um eine unternehmerische Entscheidung. Im Übrigen sprechen wir über einen Investor, oder keinen Investor, sondern über eine Sponsorpartnerschaft. Also hier geht es nicht um Einflussnahme, hier wird kein Logo verändert, hier geht es Ware gegen Werbeplattform oder gegen Geld. Und das muss man einfach sagen, das ist ein branchenüblicher Deal, der emotional aufgeladen ist, aber in Kenntnis dieser unglaublichen Differenz der beiden Angebote, wie gesagt, tatsächlich hatten wir da keine Option. Und ich verstehe die Emotionen und das ist in Ordnung, aber ich bitte halt nochmals um Verständnis für unsere Beweggründe, weil wir haben auch jetzt erstmalig die Möglichkeit, perspektivisch aufgrund dieser wirtschaftlich schwierigen Situation uns daraus zu befreien und dann zu investieren in der Frage. Und ein US-Partner, der kommt ja nicht aus dem Schurkenstaat. Ja? Das ist ja kein schmutziges Geld, was wir hier nehmen. Das ist übrigens der Partner, nach dem wir als erstes schreien, wenn wir Sicherheitsprobleme haben und dann nach dem Amerikaner rufen, der uns zur Hilfe eilen soll.
Eine Frage habe ich noch und zwar Richtung Adidas. Adidas ist ja durchaus bei großen Clubs drin. Real Madrid kriegt, glaube ich, im Jahr 120 Millionen, Manchester United auch über 100 Millionen. Gibt es bei dir, bei euch eine gewisse Enttäuschung darüber, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft dem deutschen Ausrüster offensichtlich nicht so viel wert ist, wie sie dem amerikanischen Ausrüster ist?
Ja, da muss ich ganz klar sagen, da steht mir überhaupt nicht zu, den Partner zu kritisieren über sein Abgabeverhalten. Das muss man respektieren. Ich denke, Björn Gulden und sein Team werden ein seriöses, für ihre Verhältnisse marktgerechtes, nach ihrer Einschätzung, nach ihren wirtschaftlichen Kennzahlen, seriöses Angebot abgegeben haben. Und dann ist es so. Das müssen wir respektieren. Aber genauso muss man respektieren, wenn wir sagen, wir nehmen es nicht an.
Ja. Bist du wieder zufrieden? Willst du noch mal loben?
Ich bin total zufrieden, Andreas. Damit hast du sehr viele Fragen beantwortet. Und das habe ich von Anfang an gesagt, wenn man sich äußert, ohne die genauen Hintergründe zu kennen, wie viel Geld der DFB dadurch bekommen kann, was er damit machen kann, ist das überhaupt noch ein deutsches Unternehmen heutzutage in der Globalisierung? Wie viele Arbeitsplätze haben wir hier? Vielleicht hat die Zentrale von Nike in Berlin genauso viele Arbeitsplätze wie Adidas noch in Herzogenaurach. Die Stakeholder kommen von überall her. Das sind noch 10% aus, was ich gerade gelernt habe, hier aus Deutschland. Also das zu behaupten, Standortpatriotismus, das ist Geschichte, das ist Gefühl. Ich kann die Fans verstehen, dass sie sagen, meine Güte, was ist da los? Aber ich kann nicht die Politiker verstehen. Und da bin ich ganz bei dir, was du vorhin gesagt hast. Wenn ein Bernd Neuendorf, der aus der Politik kommt, sagt, ich bin fassungslos, was ich da höre, dann kann ich das nur unterschreiben. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass man sich erst dann öffentlich äußert, wenn man die Sachlage kennt und wenn man auch wirklich an der Sache interessiert ist, nämlich um was geht es da eigentlich? Und nicht auf populistische Art und Weise Meinung zu machen, wieder mit dem Sport, um für eigene Stimmen zu sorgen. Das ist unseriös.
Flo, ja, vielleicht noch eine Zahl.
Ja, gerne.
Vielleicht noch eine Zahl, die, wenn ich richtig informiert bin, deine Frage auch nochmal untermauert. Also zum Thema Adidas.
Warte mal, der Andreas. Sorry.
Ich wollte nur, bevor Herr Ostendorf seine Frage stellt, das abschließt, das Politiker-Thema. Es gab einen Politiker, der genau sich so verhalten hat, wie man sich das wünscht. Das war nämlich unser Bundeskanzler, Herr Scholz, ja, der gesagt hat, das ist eine autonome Entscheidung des DFBs gewesen und er möchte sich dazu nicht äußern. So wünscht man sich einen sachkundigen Politiker.
So, also jetzt du noch einmal.
ganz kurz nur. Also zum Thema Adidas, ich glaube, die haben, wenn ich richtig informiert bin, 270 Milliarden Umsatz gemacht im vergangenen Jahr und Nike 5. Also zum Thema Wertschätzung und was ihm, was dem Ausrüster dann die, der DFB dann möglicherweise auch wert ist.
Okay, also die Zahlen noch hinterher von dir. Auch wenn du, Ewald, gesagt hast, er soll sich raushalten aus dem Sport. Wir haben noch ein paar Fragen zum Sport. Da geht es ja unter anderem um Verträge. Rudi Völler deutet an, er würde gerne weitermachen. Auch Julian Nagelsmann, hat man das Gefühl, macht ein bisschen Druck, möchte auch vor der Europameisterschaft Klarheit, ob seine Zukunft bei einem Verein oder beim Verband ist. Dazu sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Andreas Rettig weiter hier bei unserer Runde im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir sind hier in der Runde mit Ewald Lien, mit Andi Möller. Andreas Rettig ist uns noch zugeschaltet und Heiko. Du musst deine Zahlen noch mal korrigieren, oder?
Mathe war ehrlicherweise noch nie meine Stärke.
Und Sportjournalisten, weißt du, wir haben
so 2-1, 3-1. Ich wurde natürlich auch unterbrochen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen. Nein, Spaß beiseite. Also die Zahlen, du hast die richtigen Zahlen drauf.
Ja, es war so, dass das halt Nike im letzten Geschäftsjahr etwas über 4 Milliarden Gewinn gemacht hat. Adidas hat einen kleinen Verlust gemacht. Trotzdem ist dein Punkt vielleicht nicht falsch. Auch Adidas hätte sich das vielleicht
leisten. Das wollte ich eigentlich damit sagen und dafür zahle ich dann auch nochmal freiwillig 3 Euro hier.
Das machen wir. Andi, du warst ja damals der erste Spieler, glaube ich, in Deutschland, zumindest Nationalmannschaft, mit einem Nike-Vertrag. Was die Schuhe angeht, war das eine Schwierigkeit damals, als du mit den Schuhen dann mit der Nationalmannschaft oder in der Nationalmannschaft spielen wolltest?
Das war damals für mich eine große Ehre, als das Angebot kam, als erster deutscher Spieler einen Schuhvertrag zu haben. Das war natürlich eine Riesensache für mich. Der Adidas-Schuh im Grunde ist ein guter Fußballschuh, Top-Qualität, alles, ja. Brauchen wir nicht drüber reden, aber es war halt für mich eine ganz besondere Ehre, für einen aufstrebenden Sportartikelhersteller diese Schuhe zu tragen. Und am Anfang war es wirklich schwierig, weil der Schuh noch nicht so ausgereift war, wie er vielleicht heute ist, wie der Schuh heute auf dem Markt ist. Das war nicht so einfach. Ich habe an der Entwicklung ein bisschen mitgeholfen auch von dem Fußballschuh. Aber heute steht natürlich Nike ganz anders da wie vor 30 Jahren, ist ja keine Frage.
Aber es war damals nicht einfach, die Diskussion mit dem Präsidium vom DFB und so weiter. Ich kann mich erinnern, da gab es durchaus Ärger, ne?
Ja, ja.
Sie gesagt, wenn du mit dem Schuh spielst, dann bist du draußen, oder?
Es gab schon das Anstreben, auch den Versuch zu starten, ob es nicht möglich wäre, auch mit Nike-Schuhen in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich kann mich erinnern, dass sogar ein Brief verfasst worden ist. Oliver Bierhoff war mit involviert, der auch einen Vertrag unterschrieben hatte. Das ging an Egidius Braun, der außer sich war. Das war die größte Frechheit überhaupt, das aufzubrechen, den Gedanken überhaupt nur daran zu denken, mit einer anderen Marke Fußball spielen zu wollen in der Nationalmannschaft. Bertie Vogts hat dann auch gesagt, also wenn das einer wirklich will, den lade ich gar nicht mehr ein zur Nationalmannschaft. Das hat also eine Riesendiskussion entfacht. Aber irgendwann ist ja das dann gefallen. Ja. Ich glaube 2006 wurde das ja geöffnet dann für die Spieler, ja, dass sie ihre eigenen Schuhe tragen. Für uns war das Argument damals auch so, dass wir gesagt haben, das sind unsere Schuhe, das ist unser Handwerk, mit denen spielen wir jeden Tag und jetzt fahren wir zur Nationalmannschaft und müssen mit anderen Schuhen spielen. Also man kann sich schon vorstellen, dass es natürlich auch Sinn macht für jeden, der aus dem Sport kommt, dass er mit seinem vertrauten Handwerkszeug seinen Sport betreiben will. Der Tennisspieler spielt ja auch mit seinem Tennisspieler. Wenn er zum Davis Cup fährt, spielt er jetzt auch nicht unbedingt mit einem anderen Schläger. Also es gibt natürlich es gab Riesendiskussionen. Grundsätzlich Nike ist der größte Sportartikelhersteller der Welt mit. Das ist eine Top-Marke, ja. Die haben Top-Produkte und unsere Nationalmannschaft wird mit Sicherheit nicht schlechter Fußball spielen.
Also und ich finde, ja. Guck mal, Andreas Rettig hebt den Finger. Wollen wir ihn ran? Wollen wir
auf
ihn
jeden
ranlassen?
Fall.
Wenn er sich so wie in der Schule meldet, dann bitteschön, Andreas.
Ja, Danke dafür. Ich wollte noch zwei Bemerkungen sagen. Wir haben auch jetzt schon, wie gesagt, herausragende Schuhe. Ich möchte auch gar nicht erst den Eindruck der Qualität, dass wir jetzt die beiden Partner gegeneinander ausspielen. Auch Adidas hat sehr, sehr gute Schuhe und Equipment. Also die Diskussion sollten wir bitte nicht führen. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt reinbringen, auch nicht uninteressant für uns war, nämlich auch die Perspektive und das klare Commitment oder außergewöhnliche Commitment von Nike hinsichtlich des Frauenfußballs. Wir haben jetzt schon aktuell in der Frauennationalmannschaft die meisten Spielerinnen spielen in Nike. Ja, auch da sieht Nike großes Potenzial, auch im Hinblick auf den Frauenfußball. Das ist nur noch mal ein Aspekt, der bisher noch nicht besprochen wurde.
Kommen wir zu den Dingen Vater des Erfolges, so hast du ihn vorhin genannt, Julian Nagelsmann. Bundestrainer, die Zusammenarbeit ist erstmal terminiert bis nach der Europameisterschaft. Er hat sich jetzt aber in mehreren Pressekonferenzen geäußert. Er will schon vor der EM Klarheit haben. Bernd Neuendorf hat gesagt, wenn er will, dann gerne. Wie ist da der Stand? Wie ist die Vorgehensweise? Und ist euch das überhaupt recht, dass diese Diskussion jetzt geführt wird?
Ja, Florian, ihr müsst ja schon entscheiden, was ihr jetzt von mir wollt. Der Ewald sagt eben, ich soll mich aus dem Sport raushalten. Jetzt willst du, dass ich mich zum Sport äußere. Bitte klärt das.
Aber ich bin der Moderator.
Andreas, wir reden von der Vertragsgestaltung. Ich wusste nicht, wenn du einen Vertrag machst, dass du anschließend dem Trainer auch sagen kannst, was er machen soll.
Wir haben den Rudi.
Also vielleicht kann ich jetzt hier so meine ganze Macht der Funktion des Moderators nochmal in die Waagschale werfen und dich vielleicht doch bitten, die Vertragsperspektive von Julian Nagelsmann nochmal einzugehen, auch wenn du dich immer auf Ewald berufst. Bitte jetzt in dem Fall mir zuhören und einmal die Frage beantworten, wäre super nett.
Ja, also die Rahmenbedingungen sind bekannt. Beide sportlich Verantwortlichen, Rudi und Julian, haben auslaufende Verträge. Das ist hinlänglich bekannt. Wir sind hochzufrieden mit beiden. Wir sind sehr daran interessiert, mit beiden zu verlängern. Aber jetzt ist es auch gut, weil alle Positionen sind ausgetauscht. Und deswegen wird es von mir und ich denke auch von sonst niemandem mehr ein öffentliches Statement dazu geben, weil das hilft nicht weiter, wenn wir aber jetzt einzelne Etappen diskutieren öffentlich. Jeder kennt die gegenseitigen Wertschätzungen, jeder weiß, wo er dran ist. Und jetzt warten wir ab, was passiert. Im besten Falle mit zwei Arten Vertragsverlängerungen. Aber das wird seine Zeit brauchen. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass es hier und heute das letzte Mal ist, dass ich mich zumindest dazu öffentlich äußere.
Stefan, du selbst hast in deiner T-Online-These ja auch gesagt, diese Diskussion kommt jetzt zur Unzeit. Wir werden sie gleich einblenden und dann auch den genauen Wortlaut sehen. Warum findest du, dass das jetzt nicht diskutiert werden soll? Der Vertrag des Bundestrainers darf eigentlich kein Thema sein, denn der volle Fokus muss auf der EM liegen. Die Diskussion, und das ist die Frage, die Nagelsmann selbst eröffnet hat, ist kontraproduktiv. Warum eröffnet er sie denn jetzt?
Ja, hat er ja vor ein paar Wochen selber gemacht, ja, dass er auf jeden Fall sich nicht vorstellen kann, nach der EM eben eine Auszeit zu nehmen, sondern er möchte direkt weiterarbeiten. Die Frage ist ja, ist es die Nationalmannschaft oder ist es eine Vereinsmannschaft? Und das gibt natürlich Diskussionen und da werden sich natürlich und logischerweise alle dran beteiligen. Das ist natürlich nicht gut für so ein Turnier, das ist meine Meinung, weil vorher gesagt wurde, wir spielen erstmal dieses Turnier und schauen, wie wir abschneiden, wie wir performen und danach kann man sich ja immer noch zusammensetzen. Das ist meine persönliche Meinung, ja.
Es ist ja so, dass, ja bitte, wer klatschen will, immer nicht sich von mir unterbrechen lassen. Benni, es ist ja durchaus so, dass auf dem Trainermarkt ja viel Bewegung ist, viele Stellen sind frei nach der Saison. Große Vereine, also auch potenzielle Arbeitgeber für Julian Nagelsmann. Ist das so, dass irgendwann dieses Domino, wenn der erste Stein fällt, dann losgeht? Oder glaubst du, dass es eine Chance gibt, Julian Nagelsmann jetzt schon zu verpflichten für die Zeit nach der Europameisterschaft?
Naja, ich glaube, man muss das unter gewissen Voraussetzungen betrachten. Also jetzt stellen wir uns mal vor, das DFB-Team scheidet in der Vorrunde aus. Dann macht eine Weiterbeschäftigung meines Erachtens keinen Sinn mehr. Das werden, glaube ich, auch beide Parteien einsehen und wissen. Vielleicht hat Julian Nagelsmann, weil du ja sagst, er hat die Diskussion aufgemacht, auch ein bisschen gemerkt, dass der Faktor Zeit natürlich eine Rolle spielt. Ne? Also die großen Vereine, die vielleicht jetzt im Sommer einen Wechsel planen, die hätten jetzt wahrscheinlich auch gerne mit Blick auf das Transferfenster im Sommer schon eine gewisse Gewissheit einfach. Die müssen wissen, wen sie auf der Trainerbank haben, um den Kader entsprechend vielleicht anzupassen. So, Nationalmannschaft, wird die eben ein Erfolg? Ich glaube, dann kann er, soll er auch bleiben. Ich glaube, ist auch der Wunsch des DFB. Aber man wird auch wissen, wenn es kein Erfolg wird, puh, dann ist er natürlich nicht haltbar. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, sowas zu besprechen und im Vorfeld sozusagen zu definieren, wann ist so ein Turnier ein Erfolg. Das kann ja auch, wenn man herausragend Fußball spielt und mit viel Pech im Viertelfinale scheitert, auch dann kann es ein Erfolg sein, glaube ich.
Glaubst du, dass man das vertraglich festlegen muss, dass man mit einem Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt die Zukunft besprechen kann und da was einbaut, aber nur, wenn die EM so und so funktioniert?
Der Deutsche Handballbund hat das ja gerade vorgemacht.
Ja, genau.
Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass mich das auch gestört hat, dass Julian dieses Thema aufgemacht hat, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir in Frankreich keine gute Rolle gespielt hätten, dass es nicht so gut ausgegangen wäre und wir hätten dann sowohl ein sportliches Problem als auch die Frage, was passiert jetzt mit Julian Nagelsmann, dann hätten wir hier heute, dann würden wir hier heute nicht sitzen und oder dann würden wir hier über ganz andere Dinge diskutieren. Insofern fand ich es nicht glücklich, dieses Thema aufzumachen. Er ist angesprochen worden, er hat ja keine Pressekonferenz darüber gemacht, aber in der Pressekonferenz und auch bei den Kindern hätte er sagen können, Moment, das ist jetzt im Moment kein Thema, weil das war vor dem Spiel und mich hat es gestört, weil der Fokus, wie Stefan schon gesagt hat, dann plötzlich auf einer Person ist, die hier mit den Verantwortlichen und mit der Mannschaft zusammen für neue Hoffnung sorgen soll. Und plötzlich haben wir ein ganz anderes Thema. Also, guck mal, das hat mich gestört.
Der große Finger von Andreas Rettich war da gerade wieder im Bild.
Habe ich was falsch gemacht?
Hat es dich auch gestört?
Ja. Nee, das wollte ich genau sagen. Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten heute festgestellt in der Runde und speziell auch mit Ewald. Das freut mich besonders. Aber uns hat es nicht gestört, um das mal deutlich zu sagen. Julian ist ein Trainer, der authentisch auftritt, der was sagt, was ihn bewegt, der guckt das, wie er denkt über diese Dinge. Also von daher hat es uns nicht überrascht, nicht gestört. Und man hat ja auch gesehen, es hat ja auch keinen Nachteil auf Leistungen auf dem Platz.
Aber vielleicht hat man ja beim DFB, auch wenn Sie da noch nicht da waren, Herr Rettich, aber auch aus der Vergangenheit oder aus den Fehlern der Vergangenheit ein bisschen gelernt, weil ich bin da bei Benny Hofmann, zu sagen, vor so einem Turnier zu verlängern, ohne zu wissen, wie es ausgeht und ohne so einen möglich angepassten Vertrag, das hat man bei Hansi Flick gemacht. Wissen wir, wie es ausgegangen ist, hat man bei Martina Voss-Tecklenburg gemacht, wissen wir auch, wie es ausgegangen ist. Und da zahlt man heute, glaube ich, auch noch die Zeche.
Jogi Löw,
nicht zu vergessen. Auch
2018. Ja.
Also hat man da draus gelernt oder wird man auch in dieser Situation jetzt Julian Nagelsmann noch vor der EM ein Angebot machen?
Lebenslanges Lernen hilft uns allen.
Ich zahle mal 3 Euro, ja? Also noch mal die Frage, ist es für euch wichtig, vor der EM Klarheit zu haben, Julian ein Angebot zu geben, wird man das machen, ja oder nein?
Florian, du kannst noch mehrfach diese Fragen stellen. Wichtig ist am Ende, dass wir eine gute, erfolgreiche Europameisterschaft spielen und dass alle Parteien, die dann auf Verhandlungssicht sind, zufrieden sind, denn das ist keine Einbahnstraße, weder vom Trainer in Richtung DFB noch vom DFB in Richtung Trainer. Und deshalb ist das Wichtigste jetzt Geduld.
Okay, also haben wir in dem Fall auch mal, wobei der Präsident ja durchaus schon gesagt hat, wenn er will, dann von uns aus gerne. Wie sieht es da bei Rudi aus? Bist du da auch so defensiv?
Ja, für Rudi gilt das Gleiche wie bei Julian, dass wir sehr zufrieden sind. Rudi verkörpert kein anderer. Diese Sehnsucht nach Bodenständigkeit, nach Typen, nach Nahbarkeit, mit seiner Sportkompetenz nach innen wie nach außen. Also das ist großartig. Bei uns wünschen sich alle, dass Rudi bleibt. Aber wie gesagt, er muss es wollen. Ich denke, dass Sabrina, seine Frau, eine wichtige Rolle spielen wird. Da müssen wir genauso abwarten. Aber unser fester Wille ist es, mit ihm zu verlängern.
Also nur mal ein Gedankenexperiment, wenn wir jetzt gegen die Niederlande auch wieder ein gutes Länderspiel machen, dann ist die Euphorie da. Wenn man dann noch Völler und Nagelsmann präsentiert, dann kann doch nichts mehr schiefgehen.
Du sagst es.
Danke. Ich lasse deinen Freund in Ruhe, keine Sorge. Aber wie seht ihr denn die Zukunft von Julian Nagelsmann? Eigentlich haben mir alle gesagt, es ist ein Vereinstrainer, ist einer, der die tägliche Arbeit mit der Mannschaft will. Habt ihr das Gefühl, er hat jetzt Lust gewonnen, Blut geleckt, was das Thema Nationalmannschaft angeht?
Also es ist eine diffizile Situation. Ich kann das durchaus verstehen, dass Julian das gemacht hat, auch wenn es mich jetzt gestört hat. Ich weiß nicht, ob du das falsch verstanden hast eben, Andreas. Aber man stellt sich jetzt vor, beide Szenarien sind, es könnten zwei Szenarien kommen, die sehr unglücklich wären. Man verlängert mit Julian und diese EM geht aus welchen Gründen auch immer in die Hose. Oder man verlängert nicht und Julian unterschreibt bei irgendeinem großen europäischen Club und man spielt eine Top-EM und müsste danach wieder neu anfangen. Beide Szenarien sind ja möglich. Mhm. Deswegen ist das ist ein Dilemma. Das ist kein...
Nee. Dilemma ist erlaubt.
Frage ist, ob Borussia Dortmund ein großer europäischer Club noch ist.
Boah. Heiko!
Nein, ich stehe gerade im Viertelfinale der Champions League. Also von daher.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich von Borussia Dortmund gesprochen habe. Ich habe nur davon geredet, dass es sein könnte. Hm. Und dann spielst du eine Top-EM und verlierst dann wieder den Bundestrainer. Ja. Also es ist ein Dilemma, in dem der DFB sich befindet.
Naja gut, und es gibt ja durchaus auch interessante Trainer auf dem Markt, auch für den DFB. Zum Beispiel einer, der jetzt sehr erfolgreich in Freiburg gearbeitet hat. Und Andreas, du hast den damals in Freiburg, den Christian Streich, ja, sagen wir mal, befördert. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen jetzt, diesen Abschied von Freiburg, diese Ära, die da zu Ende geht? Und ist das einer, der auch Bundestrainer könnte?
Also befördert habe ich Christian nicht. Er war zu meiner Freiburger Zeit unser A-Junioren-Trainer und der erste Trainer in der Freiburger Fußballschule, damit für den Nachwuchsbereich. Und er hat sein erstes Profispiel, als er erste Mannschaft übernommen hatte, gegen meinen damaligen Verein, den FC Augsburg, durchgeführt. Wir waren Tabellenvorletzter, der FC Freiburg war Letzter. Leider haben wir 1-0 verloren, von Ginter in der 85. Minute. Aber beide haben am Ende die Klasse gehalten. Kurzum, Christian ist nicht nur eine glatte 1 auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und ich freue mich, wenn er uns demnächst mal am Campus besucht.
Ja, du hast jetzt schön mit Augsburg und noch einen Schlenker. Hat der Bundestrainerformat aus deiner Sicht?
Ja, also wir, mein lieber Flo, also jetzt nehmen wir uns ein bisschen im Kreis. Jetzt kommt der Julian der Verlängerung nicht weiter. Jetzt kommen neue Trainer schon diskutiert werden. Ich habe doch eben was gesagt und ich hatte den Eindruck, dass du es verstanden hattest. Geduld.
Gut, also dann. Ich habe das durchaus verstanden, vernommen und gebe jetzt auch Ruhe. Und bedanke mich für deine Zeit. Wünsche viel Erfolg am Dienstag gegen die Niederländer. Und Gratulation nochmal zum tollen Spiel gestern. Und Ewald, er muss sich nicht ganz raushalten aus dem Sport, oder? Nur den Trainer in Ruhe arbeiten lassen.
Ja, das reicht schon.
Ja, das ist schon was. Also, liebe Grüße, Andreas. Vielen Dank für die Zeit. Grüße nach Lyon. Und wir sprechen natürlich gleich hier weiter im Stahlwerk Doppelpass über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ein Thema haben wir noch, das ist das Torhüter-Thema. Da hat sich Julian Nagelsmann festgelegt auf Manuel Neuer, der jetzt verletzt ja nicht dabei ist, gestern nicht und auch am Dienstag nicht spielen kann. Trotzdem, er ist für ihn die Nummer 1. Ist das richtig und was bedeutet das für Marc-André Ter Stegen, der mit dieser Enttäuschung klar kommen muss? Das nach einer kurzen Pause bei uns hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Aus München, aus dem Flughafen Hilton. Ewald Lien sitzt hier immer neben mir, guckt entweder aufs Handy oder in sein Büchlein.
Das hat meine Frau mir gerade geschrieben, ich soll das aufhören damit.
Ja?
Ich habe jetzt zugemacht.
Was hast du denn da drin? Zeig mal.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch.
Dass du jetzt 14, 18 mit Zetteln und so anfängst.
Ja, doch,
ich habe
dir
einiges reingeschrieben vom Spiel gestern. Da ja? steht dauernd was drin, auch über dich.
Lass mal sehen.
Hast du einen Daumen nach unten, oder?
Aber du giltst ja als der analoge Laptop-Trainer sozusagen. Hast ja früher auch mal mit deinen Zetteln. Hast du dann echt durchgeblickt? Also guck mal hier, da haben wir noch schöne Bilder. Da hast du auch so ein Büchlein.
Ja.
Dann schreibst du was rein.
Ich habe immer was aufgeschrieben.
Und dann hast du dich. Dann kannst du deine eigene Schrift nicht lesen und plötzlich regst du dich auf. Was war das?
Ja, das stimmt. Also vielleicht sollten wir daraus lernen, denn mittlerweile wissen wir, dass unsere Kinder und Jugendlichen viel besser schreiben, lesen, schreiben lernen und auch viel mehr andere Inhalte lernen, wenn sie selbst schreiben und nicht in einem Laptop rumschreiben. Deswegen habe ich immer geschrieben, dadurch habe ich mir Dinge merken können. Dabei lernt man etwas und vergisst es nicht so leicht. Und wir haben ja jetzt im Schulsystem, fangen ja alle an, wir müssen das digitalisieren. Mhm. Es ist völlig klar, dass...
Aber auf der Bank ist auch alles digitalisiert mittlerweile, ne?
Ja, das mag ja sein, aber der Trainer selber, sehen meistens die Trainer, dass sie sich teilweise noch was aufschreiben. Und das
ich find's sogar gut. Bundestrainer.
Ja, Julian Nagelsmann.
Also ich finde es auch gut, während des Spiels so Kochrezepte runterschreiben.
Hast du, ne?
Ja, klar.
Natürlich.
Einkaufszettel.
Na gut, kurzer Exkurs zu Zettel Ewald. Das war dein. Hast du das eigentlich gemocht? Nee, ne?
Doch, sehr, sehr. Weil dann ist man immer im Gespräch. Ich hätte jetzt dir nicht zugetraut, dass du nochmal in diese.
Ich mir auch nicht.
In diese historischen, ich mir auch nicht. In diese historischen weiß auch nicht, Tiefen zurückkehrst.
Ich weiß auch nicht, warum ich da die Wunden aufreiße. Das ist ja eine Katastrophe.
Nein, alles wunderbar.
Wir wollen uns nochmal zur Nationalmannschaft bewegen. Und zwar zur Position im Tor, Ruth. Da ist Klarheit, da herrscht Klarheit. Manuel Neuer ist die Nummer 1 von Julian Nagelsmann.
Ganz genau. Aber ich schreibe mir ab und zu auch noch was auf. Ne? Also diesmal zu Marc-André Ter Stegen hat mein iPad jetzt gerade mal nicht dabei. Also auch da stehen noch Informationen auf dem Zettel. Und zwar zu Marc-André Ter Stegen. Das ist ja wirklich so eine kleine Tragödie für ihn. Jetzt ist er auch schon 31 Jahre, wurde letztes Jahr bei Barcelona noch als Spieler der Saison ausgezeichnet, war ja mit 26 Spielen ohne Gegentore eben Barca zur Meisterschaft geführt hat. Und er war auch in der Nationalmannschaft immer da, als Manuel Neuer jetzt verletzt war, außer als er selber Rückenprobleme hatte. Aber ansonsten ist er einfach auch eine sichere Bank. Wir haben gestern gegen Frankreich, gegen den Vize-Weltmeister gesehen, was er da alles drauf hat mit dieser super Parade gegen Kylian Mbappé. Da sehen wir 100% abgefangene Flanken, 92% Passquote und eben kein Gegentor. Die Fans im Netz sind sich da ein bisschen uneins. Es gibt wirklich auch viele, die pro Marc-André Ter Stegen sind, die sagen, also den hätte Neuer gar nicht gehalten. Und wir sehen hier eben ein paar pro Ter Stegen-Tweets und müssen aber eben konstatieren, dass Julian Nagelsmann sich festgelegt hat und dass er sagt, in jedem Fall, selbst wenn Manuel Neuer gerade verletzt ist, wird er die Nummer 1 sein. Und das begründet er folgendermaßen.
Das kannst du immer auslegen, wie du willst. Manuel hat jetzt extrem lange sehr stabil wieder gespielt. Er ist jetzt nicht seit 3 Wochen wieder im Training, sondern hat sehr, sehr viele Spiele wieder am Stück gemacht, auch volle 90 Minuten, sowohl Champions League wie auch in der Bundesliga. Und ich glaube, eine Muskelverletzung, die passiert manchmal, das ist so. Aber kann mich gern wiederholen, die Entscheidung steht, die werde ich jetzt nicht wegen der Muskelfaserriss, der in 8 Tagen wieder vorbei ist, revidieren.
Also das steht fest, er ist da eben auf der Seite von Manuel Neuer, obwohl er sagt, das war wirklich ein ganz hartes Gespräch, auch das Marc-André Ter Stegen mitzuteilen. Aber die Frage an euch, wie sieht es da jetzt aus mit dem Leistungsprinzip? Wird das an dieser Stelle ad absurdum geführt oder geht ihr mit dem Bundestrainer?
Andi, wie siehst du das? Bist du d'accord mit seiner Entscheidung, sich auf Manuel Neuer festzulegen?
Ja, also die Torhüterposition ist eine verdammt wichtige Position. Ich habe immer so auch im Kopf, so auch von früheren Trainern, es sind so 51% einer Mannschaft. Es ist schon wichtig, dass da hinten Stabilität ist. Und wenn ein Manuel Neuer in Form ist und wenn er fit ist, glaube ich schon, traut man dem Manuel Neuer einen Tick mehr zu vielleicht. Im ganzen Kontext als jetzt vielleicht dem Marc-André Ter Stegen, der auch ein Top-Torwart ist. Ich hätte auch im Vorfeld zu Manuel Neuer tendiert, ganz klar, weil ich halt trotzdem, er hat trotzdem noch mal so diesen Tick etwas Besonderes. Ja, und Deswegen glaube ich, ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Julian Nagelsmann wollte gerade auf dieser Position, denke ich, auch Ruhe haben.
Stefan, wie siehst du das? Sind das zwei Torhüter auf dem gleichen Niveau oder ist Manuel ein bisschen drüber für dich?
Ich glaube schon, dass es ein Niveau ist, auf jeden Fall. Aber es ist nochmal eine andere Persönlichkeit, Manuel Neuer, aufgrund vielleicht auch ein Stück weit seiner Erfahrung. Ich glaube auch, dass es die schwerste Entscheidung war für Nagelsmann, die er jemals getroffen hat in seiner ganzen Karriere. Hier zu sagen, Manuel Neuer ist meine neue Nummer eins, das tut natürlich Ter Stegen extrem weh. Auf der anderen Seite zeigt er sich ja sportlich und gibt das Beste für die Nationalmannschaft und ist da, wenn er gebraucht wird. Und vielleicht sieht es dann nach der EM ein bisschen besser aus für Ter Stegen, bin ich mir sicher übrigens.
Ewald, hältst du es für richtig, dass er sich jetzt früh festgelegt hat oder hätte er sich Zeit lassen können, auch bis zur EM?
Er wollte sich ja jetzt festlegen in vielerlei Hinsicht und hat er ja auch. Für mich ist es auch eine ganz schwierige Entscheidung. Manuel Neuer war lange nicht dabei, aber hat in den letzten Monaten wieder gezeigt, dass er teilweise überragende Einzelaktionen haben kann. Ich glaube, in Rom war es wieder, wo er teilweise unhaltbare wirklich rausgekratzt hat, wo die Abwehr dann nicht so gut gestanden hat. Andererseits muss ich sagen, Marc-André Ter Stegen, gut, ich weiß jetzt nicht, ich verfolge das mit Barcelona nicht so eng. Viele Spiele zu null kann auch damit zusammenhängen, dass sie eine große Überlegenheit haben gegenüber den anderen Spielen. Und er hat gestern auch ein bisschen Glück gehabt bei Mbappé, wenn der den flach irgendwie reinhaut, dann kann er den nicht halten. Er hat halt Glück gehabt, dass er gelupft hat. Aber für mich ist Marc-André Ter Stegen, ich beobachte ihn schon aus Gladbacher Zeiten, für mich der weltbeste Torwart mit dem Fuß. Auch Manuel Neuer, glaube ich, dass er da ein bisschen besser ist. Er mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß. Der spielt die Bälle dahin, wo er sie haben will. Gestern haben wir das gesehen, mit dem linken Fuß nach rechts, mit dem rechten nach links. Er hat da vielleicht einen ganz kleinen Vorteil, aber ansonsten bin ich bei Stefan. Das ist ein Niveau und wenn er sich festlegt, dann legt er sich fest. Das ist eine DFB-interne Entscheidung und man hat mich nicht gefragt.
Überraschenderweise, Benni.
Ich glaube, Ewald hat gerade was Wichtiges gesagt. Ne? Er sagt selbst, er hat jetzt den FC Barcelona nicht so auf dem Schirm. Und ich glaube, da geht es der deutschen Öffentlichkeit ein bisschen so, dass man natürlich den Fokus auf die Bundesliga richtet. So, und beim wichtigsten Bundesliga-Club, nicht beim kommenden deutschen Meister, das ist ja Bayer Leverkusen, aber beim wichtigsten Bundesliga-Club steht nun mal. Steht ja nun mal Manuel Neuer im Tor und ich glaube, du würdest eine Diskussion aufmachen in der Öffentlichkeit, vielleicht auch unter bestimmten Funktionären, die eine erfolgreiche EM vielleicht ein Stück weit auch torpedieren oder gefährden könnte. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Also wenn Neuer keine Fehler macht, warum soll man dann wechseln?
Ja, wie geht denn Marc-André Ter Stegen damit um?
Also ich kenne Marc tatsächlich auch schon aus Gladbacher Zeiten sehr, sehr gut und sehr lang. Und
ihr habt ja die Geschichte damals auch gemacht, exklusiv, glaube ich.
Jetzt am Mittwoch, dass Neuer die Nummer 1 wird, ist richtig. Und deshalb wollte ich auf den Punkt auch nochmal zu sprechen kommen. Du hast gesagt, er hat uns nicht gefragt, Nagelsmann. Aber Nagelsmann hat, glaube ich, was wir gehört haben, in die Mannschaft reingehört auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein entscheidender Punkt, dass er auch mal gehört hat, so vielleicht ein Antonio Rüdiger mal gefragt hat oder vielleicht ein Toni Kroos mal gefragt hat, mit wem würdet ihr denn am Ende lieber spielen wollen? Das darf natürlich nicht das Pendel ausschlagen lassen in die eine oder andere Richtung, aber spielt vielleicht nochmal 5% eine Rolle bei einer so engen Entscheidung, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Marc-André Ter Stegen hat das jetzt halt schon ein paar Mal erleben müssen. Das ist so ein bisschen die tragische Geschichte, dass er vor dem Turnier eigentlich mindestens mal auf Augenhöhe war, dass Neuer im Vorfeld verletzt war und er halt wieder nicht spielt. Und bei Jens Lehmann war es ja, glaube ich, damals anders. Der hat dann Oli Kahn nochmal bei der Heim-WM abgelöst, wo viele nicht mitgerechnet haben. Das bleibt Marc-André Ter Stegen jetzt leider wieder verwehrt, obwohl er es, glaube ich, genauso verdient gehabt hätte. Aber wenn du dich für Manuel Neuer entscheidest als Bundestrainer, machst du, glaube ich, grundsätzlich erstmal nichts verkehrt.
Wir wollen nochmal nach Lyon schalten zu unserem Kollegen Stefan Kumberger, der da vor Ort ist. Grüß dich, Kumbi. Liebe Grüße aus München.
Ja, hallo. Herzliche Grüße aus Lyon.
Ja, weil wir gerade über die Torhüter sprechen, welches Standing hat Marc-André Ter Stegen deiner Meinung nach im Mannschaftskreis?
Also von der Leistung her auf dem Platz ist er über jeden Zweifel erhaben. Das wissen auch seine Mitspieler. Da gibt es keine Zweifel daran, dass er ein Weltklasse-Torhüter ist. Das hat auch Julian Nagelsmann als Bundestrainer bereits verkündet, aber es ist natürlich schon so, dass Manuel Neuer eine noch mal größere Persönlichkeit ist mit einem noch größeren Erfahrungsschatz. Und als Abwehrspieler, okay, ich habe zwar einen Weltklasse-Spieler hinter mir, aber mit Manuel Neuer, so ist mein Eindruck, hat man eben noch mal ein Stückchen mehr Sicherheit.
Wir haben ja mit Andreas Rettig vorhin schon gesprochen, auch so ein bisschen über die nächsten Tage. Wie ist das Programm genau der deutschen Fußballnationalmannschaft bis zum Dienstag, bis man dann gegen die Niederlande spielt?
Also heute Vormittag, da gab es ein Spielersatztraining für diejenigen, die nicht im Einsatz waren, und all jene, die gespielt haben, die konnten sich individuell vorbereiten, ein bisschen dehnen, ein bisschen Fahrrad und andere gymnastische Übungen. Dann gab es Mittagessen und jetzt geht es in Kürze Richtung Flughafen und dann in Richtung Frankfurt. Man hat keine Zeit für einen Siegeswein oder Apfelwein in Frankfurt zur Bereitung und Ration. Die gilt natürlich im Spiel gegen die Niederlande. Morgen Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und einem Spieler und dann eben das Abschlusstraining, bevor es dann richtig losgeht gegen die Niederlande, wo es natürlich darum geht, diesen Schwung aus dem Frankreich-Spiel mitzunehmen.
Und du machst dich natürlich auch auf den Weg mit dem Nationalmannschaftstrotz Richtung Frankfurt. Danke dir, Stefan, für die kurzen Informationen aus Lyon. Grüße aus München. Ciao. Und wir kommen, liebe Ruth, zu einem Thema, was wir vorhin mit Andreas Rettig auch gestreift haben. Ein ganz, ganz großer, eine außergewöhnliche Persönlichkeit der Fußball-Bundesliga wird am Saisonende bei seinem Verein aufhören, beim SC Freiburg. Wir sprechen von Christian Streich.
Das ist so, Christian Streich und der SC Freiburg. Das ist ja eigentlich so eine Verbindung, die untrennbar scheint. Seit über 12 Jahren ist er Trainer, seit 29 Jahren in dem Verein. Aber er hat eben angekündigt, im Sommer ist Schluss. Und Christian Streich, der hat diesem Verein so viel gegeben, also wirklich zu Erfolgen geführt, aber nicht nur dem Verein, sondern eigentlich der ganzen Bundesliga. Mit seiner authentischen Art, seinem Dialekt, aber auch eben als Mahner teilweise aufgetreten, wirklich auch vieles bewirkt. Und das ist schon ja was Besonderes, wenn dieser Mann, diese Legende, dann die Bundesliga verlässt. Aber sein Nachfolger steht auch schon fest. Und zwar wird es auch einer aus den Freiburger Reihen sein. Nämlich Julian Schuster wird dann sein Nachfolger. Der kennt den Verein ja auch in- und auswendig. Und Christian Streich sagt selbst, er will eben jetzt mal langsam Raum lassen für neue Energien, neue Personen. Aber er hinterlässt ein großes Vermächtnis. Wie groß wird das sein?
Ja, würde ich gerne dich fragen, Ewald, weil er ja doch mehr ist als nur ein Fußballtrainer, weil er durchaus einer ist, der sich zu gesellschaftspolitischen Themen geäußert hat, der auch öfter über den Tellerrand der Fußball-Bundesliga hinausgeguckt hat. Wie sehr wird der dir fehlen?
Naja, er wird mir ja nicht fehlen. Ich kann ihn ja anrufen und wir können weiter über Dinge reden. Aber er wird uns natürlich in der Öffentlichkeit fehlen mit seiner klaren, mit seinen klaren Ansichten, mit seiner Positionierung. Das ist völlig klar, dass er das zumindest nicht im Umfeld des Fußballs dann mehr machen kann, wenn er nicht zurückkehrt irgendwann als Trainer. Das tut schon weh, so jemanden zu verlieren. Wir haben auch in Liverpool mit Kloppo jemand, der auch immer ganz klar sagt, was er denkt und die Richtung vorgibt. Aber dann müssen eben andere irgendwann in die Bresche springen. Und ich habe schon vor einer Woche gesagt, als das Thema hochkam, er entscheidet sich, dass ich das verstehen könnte. Mhm. Vielleicht hat das auch so ein bisschen Domino-Effekt. Kloppo sagt, ich mache jetzt mal eine Pause oder höre ganz auf. Und bei Christian konnte ich mir das vorstellen, weil das schon ein super anstrengender Job ist. Das sieht man auch. Die letzten 2 Jahre sind nochmal die Europapokalspiele dazugekommen. Und wenn du so lange an der Linie stehst, 24-7, sagt man immer so gerne, bist du als Trainer beschäftigt. Aber das ist schon eine unglaubliche Herausforderung. Das Leben bietet eben auch noch ein bisschen mehr als nur Fußball. Und er hat es jetzt gehabt. Also ich kann das verstehen. Aber wir werden sehen, was Christian danach machen wird. Ja,
das würde ich nämlich gerne Stefan noch mal fragen. Bei Kloppo haben wir das Gefühl, okay, der macht ein Jahr Pause und dann haben alle so den Eindruck, der kommt noch mal zurück als Trainer in irgendwo. Glaubst du, bei Christian geht vielleicht die Karriere ganz zu Ende und er hört ganz auf?
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er dem Fußball und wahrscheinlich auch Freiburg dann verbunden bleibt, ganz klar. Aber ich kann auch die Entscheidung total nachvollziehen, weil wenn du das mal auf Strecke machst, wirklich jeden Tag mit den internationalen Spielen in den letzten Jahren dazu, in dem Alter, dann macht das total Sinn, mal eine Auszeit zu nehmen. Aber ich glaube und bin mir ganz sicher, dass er dem Fußball immer verbunden bleibt.
Okay, also wir kommen gleich nochmal zurück hier zum Stahlwerk Doppelpass und sprechen unter anderem über die Auflösung der Frage der Woche. Bin ganz gespannt, wie der Optimismus in Deutschland rund um die Nationalmannschaft vielleicht gewachsen ist durch dieses Ergebnis gestern. Und wir werden auch das Duell Möller gegen Effenberg, das gab es sehr, sehr häufig in der Fußball-Bundesliga. Die beiden, guck mal, das hat mir gefallen, da im Parallelflug auf die Erde. Werden wir noch ein bisschen besprechen, was ihr beide und wie ihr euch bekriegt habt auf dem Feld und teilweise ja auch zusammengespielt habt. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Ist bei uns in der Runde angekommen. Das heißt, es gibt Spenden, aber wahrscheinlich zuerst die Frage der Woche. Oder wie rum machst du
das? Ich mache die Reihenfolge andersrum. Ich sage erstmal, dass wir auch mit dem Doppelpass auf Tour gehen. Das wissen Sie schon, liebe Zuschauer. Aber ich möchte es nochmal erwähnen. Also, falls Sie nicht hier zu uns nach München kommen in die Runde, dann kommt der Doppelpass vielleicht in Ihre Stadt. Also melden Sie sich gerne mal an. Das macht auch immer sehr viel Freude, dort vorbeizuschauen. Jetzt sind wir bei den Spenden. Vielen Dank an alle, die heute auch wieder gespendet haben ins Phrasenschwein. Und da geht der Dank an Jürgen und Brigitte Zanger, RB Steinbach, Ralf Brauner, Paulus vom Stern des Südens Fanclub, Stammtischfreunde Citytreff Karl Münz, YouTube Dart Professor, Fritz und Erik, Löwen Fanclub Langfurt, Josef Greiner und SV Niederäschach. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und jetzt wollen wir noch die Frage der Woche auflösen und ich muss sagen, wir sind schon ziemlich euphorisch mittlerweile. Also der Großteil ist fürs Halbfinale. Ich finde, das wäre schon mal echt ein guter Erfolg. Ja. Viertelfinale, Halbfinale sagen viele und EM-Titel sagen sogar 20%. Also ich glaube, da hat Julian Nagelsmann, mit dem wir die Nationalmannschaft gestaltet hat, schon viel erreicht. Meine Twitter-Timeline gerade sieht da so aus, also nicht meine, sondern hier von James, der das hier in dem Moment so darstellt. Das ist schon sehr euphorisch. Und der Tobi hat um 9.01 Uhr das hier abgefeuert. That's it, wir werden Europameister, denn es stand ja schon nach 8 Sekunden 1:0. Und hier, ich glaube, du musst für mich bezahlen, Flo. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, also man muss schon auch ein bisschen abwarten. Vielen Dank, dass du das für mich übernimmst. Man muss schon auch noch ein bisschen abwarten, was daraus jetzt wird. Und jetzt hören wir noch Ihre Stimmen am Dopafon, liebe Zuschauer.
Die deutsche Mannschaft wird den Gruppensieg holen und dann wird sie mindestens bis ins Halbfinale kommen.
Ja, wenn Nagelsmann diese Leute jetzt so beisammenhält mit den Neulingen alle und nicht wieder Alte zurückholt, dann kann es was werden.
Also ich traue unserer Mannschaft wirklich alles zu, vom Titel bis schlechtestenfalls den vierten Platz.
Es ist ja wirklich wunderschön, dass jetzt wieder Aufbruchsstimmung herrscht und man sieht auch wieder direkt im Moment des Anstoßes, da ist wieder ein echter Boss auf dem Platz, alles wunderbar. Aber die Franzosen hatten doch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so richtig Bock. Deshalb sollte man das nicht allzu sehr hochchessen, was da gestern passiert ist.
Ich fand das Spiel gestern richtig gut. Ich glaube, dies Jahr holen wir uns den Titel.
Optimismus und Euphorie am Ende vom Dopafon. Und bevor wir hier zu Ende sind, wollen wir noch mal auf euch beide schauen. 25 Duelle habt ihr gegeneinander gespielt, Stefan Effenberg und Andi Möller. Gegen keinen anderen Spieler in ihrer Karriere mehr getroffen. Da hinten haben wir euch beide noch ein bisschen jünger. Man sieht, dass Andi mehr Siege hat gegen Stefan als umgekehrt. Wie waren eure Duelle, Andi? Was hast du für Erinnerungen? Hat es wehgetan gegen ihn?
Ja, es hat wehgetan, muss ich dazu sagen. Ich glaube, es war manchmal so, dass du mich auch in Manndeckung genommen hast. Kann das sein? Ja. Also es,
die guck mal, Zeit... schönes Tor von dir gegen die Bayern für Schalke.
Für ja, Schalke. Aber es war eine andere Zeit und war schwer gegen Stefan. Weiß nicht, wie es für dich war, bei mir.
Wie war es denn?
Lange Wege, er musste lange Wege gehen bei mir.
Also gefährlich wurde das immer, wenn er den Turbo, er hieß ja damals Turbo Müller, wenn er den eingeschaltet hat. Deswegen musstest du immer schauen, dass du nicht in dieses Laufduell reinkommst. deswegen hat es ja auch weh getan.
Aber es gab. Aber weil wir schon ein Tor von ihm gezeigt haben, wollen wir eins von dir auch nochmal zeigen. Ein absolutes Traumtor von Stefan Effenberg damals gegen den BVB. Guck mal, haben wir schon mal gezeigt. Ach.
Abgerutscht.
Also danke euch sehr für den heutigen Besuch. Euch allen war sehr lebendig, viel los. Am nächsten Wochenende gucken wir natürlich auf die Fußball-Bundesliga. Vor allem auf den Schlager Bayern gegen den BVB. Wir wissen noch nicht, ob Harry Kane die Verletzung so ist, dass er mitspielen kann. Was denkst du? Ohne Kane wird es dann schwerer für die Bayern oder können sie das ersetzen?
Dann wird es natürlich schwer, aber ich würde mich natürlich freuen für den Fußball, dass er dabei ist. Wird auf jeden Fall spannend, wenn er nicht spielt, wen Tuchel denn da vorne aufstellt, weil so viele Alternativen hat er dann auch nicht.
Also das nächstes Wochenende, nächsten Sonntag um 11 Uhr bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Ein Hinweis noch für morgen, die Frauenfußball-Bundesliga bei uns live in Sport 1 ab 19 Uhr auf jeden Fall reinschauen. Und das war's von uns für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Danke nochmal. Schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis ganz, ganz bald.